Gut, jeder braucht ja auch so einen Signature-Move.
Meiner ist, ich nerve.
Du bist wie Alf. Ganz niedlich, aber auch ein bisschen nervig. Und ich liebe Alf.
Ach, wer liebt Alf nicht?
Wer nicht, genau. Ja.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Hi, ich bin Sebo.
Hallo Sebo.
Hallo Sebo.
Hallo Markus und Tobi.
Wir werfen heute mal wieder einen Blick hinter die Screens und beschäftigen uns mit einem sehr, sehr großen Videospielentwickler und Publisher. Aber bevor wir einsteigen, möchten wir euch noch jemanden vorstellen. Ihr habt ihn kennengelernt als den einzigartigen Sebo. Heute bei uns Sebo, der Retro-Boy.
Ja, genau, denn wir haben Retro-Boy Sebo gefragt, ob er nicht Bock hat, bei uns einzusteigen. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben Nachwuchs bekommen.
Ich habe ja gesagt.
Ist das schön. Ja. Wie fühlt sich das an?
Das war nice, als ihr beiden auf die Knie gegangen seid. Das war schon, hat sich gut angefühlt. So hatte ich mir das immer vorgestellt.
Darf ich jetzt wieder hochkommen?
Ja, ausnahmsweise.
Der Reflex, die Hose direkt aufzumachen, war komisch, aber...
Sorry, manchmal kann ich einfach nicht anders.
Ja, gut, ist halt so, ne? Wir gehen auf die 69. Folge zu. Also, was soll man machen?
Ich habe gehört, es wird schlüpfrig.
Ja. Sebo, wir freuen uns, dass du dabei bist.
Genau.
Nicht nur heute, sondern für alle Zeiten.
Ja, für immer und ewig.
Ewig gestern?
Ewig gestern. Ewig, das ist ein ewig gestriger Bund fürs Leben.
Ach, das klingt total zu schön, um wahr zu sein.
So, aber bevor wir jetzt hier endgültig abschweifen, fangen wir doch einfach mal an mit der Firma, die wir heute besprechen wollen, nämlich Psygnosis.
Genau.
Und wenn man an Psygnosis denkt, dann denkt man ja auch in die Eule. Und bevor wir hier deep einsteigen, möchte ich eine Sache mal klarstellen. Psygnosis hat ja wohl das coolste Logo aller Zeiten.
Ist das auch das Logo, was du da auf dem Shirt trägst eigentlich?
Fast, fast. Mm, okay. Das ist das von vorne, aber es gibt das noch coolere Logo. Das ist ja das aktuelle, das neuere, also neuer, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre alt. Nein, dieses, wo die Eule von der Seite zu sehen ist und dieser super coole Schriftzug.
Ja, dieses wunderbar 80s Metallic-mäßige.
Ja, genau.
Ja, aber das, was du auf dem Shirt hast, für alle, die es nicht sehen können, merkwürdigerweise, Markus trägt ein schwarzes Shirt mit einem runden Aufdruck, der eine Cyber-Eule von vorne zeigt. Das hatte ich mal als Aufkleber. Das war, glaube ich, auch mal tatsächlich in der Powerplay dabei, wenn man ihm Abo hat oder so. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich so einen Aufkleber zu Hause hatte. Ich bin ein bisschen neidisch auf dein Shirt. Ich bin heute gar nicht retro, ich bin einfach nur lila heute. Ja.
Ich bin grau.
Ach ja, wir werden alt.
Ich kann wie immer Tobi dafür danken. Das ist ja die kleine Tradition. Tobi schenkt mir immer zum Geburtstag irgendein T-Shirt. Ich weiß gar nicht, das war vorletztes Jahr, glaube ich, hier Psygnosis. Letztes Jahr war es, glaube ich, die Bitmap Brothers.
Mhm. Ja, ja.
Das erste Mal vor 3 Jahren war es Gremlin. Ich bin gespannt, was es dieses Jahr sein wird.
EA.
Um Himmels Willen.
It's in the game.
Obwohl das alte Logo, dieser Kubus, der Kreis und das Dreieck,
das
war eigentlich ganz geil. Okay, jetzt aber hier.
Ein Sunflowers-Shirt wäre doch nice. Sorry.
Jetzt aber mal los hier.
Probezeit, Sebo, Probezeit.
6 Monate. Wir reizen das voll aus. Okay. Wir haben uns gefangen und gehen jetzt ein bisschen zurück in der Zeit, denn um die Entstehung von Psygnosis beleuchten zu können, müssen wir doch noch mal ein paar Jahre weiter zurückgehen und den Blick auf die Stadt Liverpool werfen. Liverpool, Hafenstadt, Industriestandort und vor allem bekannt für die Titanic, also die Titanic, das Schiff, und die Beatles. Ende der 70er hatte die Stadt allerdings mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Die Arbeitslosenquote war die höchste in ganz Großbritannien. Es brauchte dringend einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und zu dieser Zeit gewann die Unterhaltungsindustrie zunehmend an Bedeutung, was sich auch auf viele Jugendliche auswirkte. Die begannen sich autodidaktisch mit neuen Computertechnologien zu beschäftigen. Zwei dieser jungen Leute waren Tony Baden und Tony Milner. Beides Oxford-Absolventen, die 1980 in Liverpool Bugbyte gründeten. Eine der ersten Firmen, die Computerspiele auf professionellem Level produzierten.
Genau, das war ja einfach so diese große Pionierzeit. Alles war neu und aufregend. Und da entstanden ja überall, nicht nur in Großbritannien, auch in ganz Europa. Das haben ja viele dieser sehr frühen Firmen gemein. Entstanden überall sehr, sehr viele Studios und Firmen, die sich mit solchen Dingen beschäftigt haben. Und im Falle von Bugbyte sind hier zum Beispiel etliche 8-Bit-Spiele entstanden, darunter Klassiker wie Manic Miner zum Beispiel. Kennt ihr das?
Ich kenn's vom Lesen, aber ich hab's, glaube ich, tatsächlich nicht gespielt.
Ich kenn's auch vom C64, da war das auf jeden Fall eine große Nummer. Naja, zumindest ist Bugbyte da innerhalb von nur einem Jahr relativ stark angewachsen. Da arbeitet dann bereits 12 Angestellte, was ja für so ein Jahr gar nicht mal so ganz schlecht ist.
Und vor allen Dingen für die damalige Zeit, das muss man mal ganz klar sagen, das war ja eine Zeit vor Megastudios, wo heute tausende Leute arbeiten.
Dafür ist 12 schon eine ganz ordentliche Hausnummer, auch wenn man bedenkt, dass ganz, ganz viel damals in Personalunion von einem Menschen passiert ist.
Ne? Ja, die wollten halt dem Wirtschaftstief entkommen, würde ich sagen.
Mhm. 3 von diesen Angestellten waren Mark Butler, David Lawson und Eugene Evans. Und die haben 1982 dann Imagine Software gegründet. Und die 3 kannten sich tatsächlich auch schon vor ihrer Zeit bei Bugbyte, denn Butler und Evans haben davor auch schon bei Micro Digital gearbeitet. Das war so einer der ersten Computerläden in Großbritannien. Und der 3., der David Lawson, war dort Stammkunde. Der hatte sich dort mal so seinen ersten Computer gekauft und auf dem hat er dann das Programmieren gelernt in Maschinensprache.
Aber was haben die 3 denn jetzt mit Psygnosis zu tun? Ich glaube, das erfahren wir gleich, aber erstmal schön der Reihe nach. Erstmal waren sie mit Imagine Software extrem erfolgreich und hatten 1982 einen Riesenerfolg mit dem Spiel Arcadia auf dem ZX Spectrum. Von dem haben wir hier, glaube ich, gar nicht so viel mitbekommen. Das ist eher so ein England-Ding, ne? Der ZX Spectrum ist, glaube ich, hier gar nicht so verbreitet gewesen. Und bis 83 hatten sie aber dann schon 13 Spiele im Portfolio und wurden damit zum größten britischen Spieleentwickler und haben angeblich einen Umsatz von ungefähr 1 Million Pfund pro Monat gemacht. Das ist relativ viel für die damalige Zeit.
Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, dass ich Mitte der 90er in England gewesen bin und man konnte das immer mit der Mark mal 3 nehmen.
War es nicht sogar mal 5?
Also als ich da war, war es mal 3. 5 Pfund waren ungefähr 15 Mark, das weiß ich, weil so eine Actionfigur damals 5 Pfund gekostet hat.
Ja gut, dann habe ich das noch aus meiner Kindheit. Ich hatte immer von meinen Eltern die Erzählung, dass ein Pfund 5 Mark wert war.
Gut, das kann natürlich damals 83 tatsächlich noch so gewesen sein.
Ja, ich habe es gut getroffen. Ich war nämlich während der großen Krise in England 2009 und da war der Pfund genau 1 Euro wert und ich war quasi reich mit dem Geld, was ich da hatte. Und wegen England teuer. Ey, Kneipe war super billig. DVDs waren günstig. Ey, das war ein Leben. Ich habe gelebt wie ein König. Und das als Student. Okay, also, die haben ordentlich Umsatz gemacht. Und dafür war auch mitverantwortlich unter anderem die herausragenden PR-Kampagnen, die sie gefahren haben. Sogar in Tageszeitungen und im TV liefen Spots. Was schon für damalige Zeit noch etwas ungewöhnlicher war. Mhm. Und dann gibt's noch eine Geschichte um Eugene Evans, der hat angeblich 35.000 Pfund pro Jahr verdient und inspirierte viele junge Briten dazu, ebenfalls in die Branche einzusteigen. Plötzlich war das hip, so ein Nerd zu sein. Dann konnte man doch Geld verdienen und nicht nur verprügelt werden und neidisch auf die sportlichen Jungs schauen.
Ja, also es war schon eine richtiges Snob-Firma, könnte man sagen. Also denen ging's tatsächlich sehr gut und damit haben sie auch nicht hinterm Berg gehalten. Also den stieg das Ganze so ein bisschen zu Kopf, könnte man fast schon sagen. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr sagen können.
Das können wir jetzt schon mal sagen, denn 83, da hatten sie ja einen Umsatz von 8 Millionen Pfund. Und da
wie viel sind das in Mark, Markus?
Ja, 2009 wären es 8 Millionen.
8 Millionen Euro, ne? 8 Millionen Euro, genau. Und damit haben die sich tatsächlich erlaubt, allen Angestellten einen Porsche als Firmenwagen zu spendieren. Das ist mal eine echt krasse Nummer.
Also da hätte ich, glaube ich, ganz gerne bei Imagine gearbeitet. So Porsche
ist nice. Auf jeden Fall. Ja. Kannst also du heute nicht mehr bringen.
Ich würde sagen, heute nicht mehr so nice. Jetzt haben wir ja ganz andere Spritpreise, aber damals geil.
Ja,
ja. Heute nicht. Heute fahren wir alle Elektroautos.
Ich fahre Fahrrad.
Auch geil.
Ja, ist nice.
Zu dieser Zeit sollten bei Imagine 6 sogenannte Mega-Games entstehen und darunter waren 2 Titel, die hießen Bandersnatch und Cyclabs.
Hm, an Bandersnatch kann ich mich sogar noch erinnern. Also ich glaube, ja, wenn ich mich, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich müsste vielleicht sogar eine Happy-Computer-Ausgabe zu Hause haben mit einer Werbeanzeige für Bandersnatch. Mhm. Das ist eigentlich eins dieser großen unveröffentlichten Dinger. Das hat damals doch für viel Wirbel gesorgt. Da wurde damals ganz viel versprochen. Also das war so eine Werbung, da standen, ich habe da im Kopf, das war mir gezeichnet, glaube ich, oder ein Bild, und da standen ganz viele Programmierer in den Bildschirm, die sie quasi so göttlich anstrahlte mit so hellem Licht, und die wirkten alle so und wollten das Wunder fertigbringen.
Innerhalb von Imagine hat das Spiel tatsächlich auch eine durchaus größere Rolle gespielt, denn zum einen war es ein sehr, sehr entwicklungsaufwendiges Spiel. Also da haben tatsächlich 15 Menschen dran gearbeitet, und das war zu dieser Zeit alles andere als üblich.
Ja, du hast es ja eben schon gesagt, damals oft alleine, ne? Also ja. Da wurde oft alleine gearbeitet an Spielen. Da sind 15 Mann natürlich unfassbar viel.
Richtiges Team, ne?
Ja, genau. Und der Terminus Megagames, den du eben schon erwähnt hast, Tobi, das war ja eine ganz besondere Sache, denn damit wollten sie ja die Computer der damaligen Zeit in allen Belangen ausreizen oder das, was die konnten, sogar noch überbieten, indem sie Hardware-Erweiterungen beilegten den Spielen. Das sollte die Spiele aber auch extrem teuer machen, das muss man auch sagen. Mhm. Die sollten dann nämlich sogar eine Hardware-Erweiterung dabei haben für den C64 zum Beispiel oder auch den ZX Spectrum. Damals haben Spiele 10 Pfund gekostet, aber durch diese Hardware-Erweiterung sollten die zwischen 40 und 60 Pfund kosten.
Markus, wie viel ist denn das in 90er Mark?
Also 2009?
Ja. Ja, genau, ich rechne nur in 2009 in Euro um.
Ja, ganz schön teuer. Und was ist daraus geworden?
Nicht so viel. Also die haben sich da gründlich mit verhoben mit diesem Vorhaben und sind da auch kalkulatorisch relativ naiv an die ganze Sache herangekommen. Also diese ganzen Produktionskosten für die Zusatzhardware war einfach viel zu hoch, und es ging alles irgendwie ein bisschen zu schnell, und der Erfolg wuchs den Gründern, wie ich gerade schon sagte, so ein bisschen über den Kopf.
Er hat bestimmt also ein Porsche Cabrio, und dann hat ihn einfach der Wind den Verstand aus dem Gehirn geblasen.
Ja, man könnte so ein bisschen von Größenwahn sprechen, würde ich sagen. Also da hat der Mark Butler, also einer von den dreien, sogar ein eigenes Rennteam gegründet, das Imagine Rennteam, und es wurden Deals in Millionenhöhen abgeschlossen. Also denen ging's schon so ganz gut, aber ja, wie man sich vorstellen kann, in so kurzer Zeit so hoch zu steigen, da macht man nicht zwangsläufig alles richtig. Und nach einigen unternehmerischen Fehltritten und langsam auch leider immer rückläufiger werdenden Verkäufen hat sich dann so zum Weihnachtsgeschäft, zum Ende des Jahres 83, so das Ende von Imagine Software schon langsam angedeutet.
Naja, es hat sich nicht nur angedeutet, ne? Das wurde live gefilmt. Da wollte doch die BBC eine Dokumentation über Computerspiele und die ganze Industrie machen. Und dann waren die einfach live mit dabei, wie der Laden dicht gemacht wurde.
Ja, da gibt es dieses eine Video, das findet man auf YouTube. Kann man sich mal angucken. Können wir mal verlinken in den Shownotes.
Ja. 1984 dann war es schließlich vorbei mit Imagine. Die Firma ging bankrott, und ab da wird's ein bisschen undurchsichtig. Viel wurde in Hinterzimmern gemacht. Es war sogar nicht alles so ganz legal.
Ja, kann man tatsächlich so sagen.
Was man aber sagen kann, der Ian Hetherington, der bei Imagine die Finanzen gemacht hat, der gründete zusammen mit David Lawson und Mark Butler die Firma Finchspeed. Und das passierte heimlich, weil die wollten die Vermögenswerte von Imagine ohne Schulden übertragen. Die hatten ein paar loyale Mitarbeiter um sich geschart und wollten an Bandersnatch weiterarbeiten, von dem sie sich halt Gewinn versprachen, weil da schon ein Hype entstanden ist, beziehungsweise erzeugt wurde durch die Fernsehwerbung. Das war alles nicht so ganz legal. Die Vermögenswerte wurden dann auch aufgelöst und den inzwischen zahlreichen Gläubigern übertragen.
Die Rechte übrigens gingen an Ocean.
Genau, die Namensrechte von Imagine Software gingen tatsächlich in Ocean, und über die haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ja. Und da hat auch Imagine Software ja schon mal Erwähnung gefunden. Da waren wir aber noch nicht ganz so tief drin in diesem, ja, so halblegalen bis illegalen Verwicklungen da. Ja.
Und die haben sie auch tatsächlich noch bis zum Ende der 80er weitergeführt, also Ocean, die Namensrechte.
Von Imagine meinst du? Mhm.
Mhm. Genau, und Finchspeed gelang der Absprung. Die haben nämlich einen Deal mit Sinclair gemacht, und die sucht nämlich eine Software, mit der man den neuen 16-Bit-Computer Sinclair QL finanzieren konnte. Dafür schien Bandersnatch, dieses Mega-Game, total geeignet. Und ja, Finchspeed hat es dann geschafft, die Rechte für Bandersnatch zu kaufen, und zwar im Insolvenzverkauf oder in der Insolvenzaktion von Imagine, und haben dafür genau 700 Pfund gezahlt. Das sind wie viel?
Also 2009?
2009 wären das 700 Euro gewesen. Genau, so. Die haben das gekauft, und da ging es erstmal weiter mit der Entwicklung von Bandersnatch. Da ging die Entwicklung etwas langsam voran, aber es wurde weiter dran gewerkelt. Jedoch wollte man den vorbelasteten Namen Finchspeed loswerden. Dem war jetzt nicht allzu viel Gutes verbunden, und machte sich auf die Suche nach einem neuen Namen. Aber wie ging es denn weiter mit Sinclair?
Ja, Sinclair hatte auf die ganze Chose keinen Bock mehr. Die haben die Finanzierung gestrichen und die zwischendurch gegründete Firma Fire Iron, ja, das ging dann alles auch nicht gut.
Richtig. Man ging nicht gut mit den Finanzen um, war zu ehrgeizig, gab viel zu schnell Geld aus und konnte Sinclair leider keine guten Ergebnisse vorweisen. Und im Jahr 85 sollte Bandersnatch eigentlich endlich fertiggestellt werden. Sinclair hatte aber die Schnauze voll, zog die Finanzierung zurück und auch der QL verkaufte sich nicht gut, sodass man sich eigentlich die Zusatzentwicklung nicht mehr leisten konnte. Und danach wird es schon wieder shady.
Ja, shady geht's hier tatsächlich auch noch ein bisschen weiter, auch nicht mehr allzu lange, versprochen. Aber 1985 wurde dann auch die Produktion des QL eingestellt. Fire Iron wollte aber unbedingt Bandersnatch um jeden Preis weiterhin fertigstellen.
War ja auch ein Mega-Game, ne? Wer möchte da nicht dran arbeiten?
Ja, Mega-Game, hallo.
Mega gut.
Leider, muss man sagen, lagen die Rechte bei Sinclair komplett. Die waren Gott sei Dank aber so beschäftigt, weil sie ihr Business gerade an Amstrad verkauft haben, dass sie es gar nicht so richtig mitbekommen haben, dass Fire Iron, die alten Füchse, sich mittlerweile in Psygnosis umbenannt hatten und aus Bandersnatch kurzhand Brattacass gemacht worden war. Aber dazu auch gleich noch ein bisschen mehr. Denn erstmal können wir, glaube ich, jetzt festhalten, genau das, und das hast du ja vorhin gefragt, Sebo, das haben die drei Typen mit Psygnosis zu tun.
Moment, aber wir müssen ja erstmal noch dahin kommen, wo Psygnosis gegründet wurde. Was passierte denn davor noch?
Ja, also man brauchte erstmal Kapital natürlich. Man will da eine Firma gründen, dafür braucht man Kohle. Und die haben sie auch gefunden, und zwar bei einem Industriellen, bei dem Unternehmer Richard Talbot Smith. Das war in Liverpool eine große Nummer, dem gehörte dort nämlich das einzige Stahlwerk. Und von dem bekamen sie nicht nur Kohle, sondern sie bekamen von ihm auch den Jonathan Ellis zur Seite gestellt, der sich so ein bisschen um finanzielle Angelegenheiten kümmern sollte und vor allem das Tagesgeschäft so ein bisschen überwachen sollte.
Bei den Jungs wahrscheinlich gar nicht verkehrt, nachdem was sie vorher so an die Wand gefahren haben. Das war ja Geld so.
Man wusste um ihre Stärken, aber auch um ihre Schwächen. Und von daher war es dann nicht schlecht, so einen Ellis mal ihnen zur Seite zu stellen. Und letztendlich war es so, dass Psygnosis als Psygnosis auch 1985 im Juli von Lawson Hetherington und besagtem Jonathan Ellis gegründet worden ist.
Und wie ich ja bereits festgestellt habe, Psygnosis ist bekannt für sein Logo und den damit einhergehenden unverwechselbaren visuellen Look. Und besagtes Logo, das war eine der ersten Dinge, die man überhaupt anging.
Ja, ein gutes Branding ist wichtig, ne? Macht deine Firma erkennbar, ne? Macht dich einzigartig. Kein schlechter Move eigentlich. Aber wie haben sie das denn gemacht?
Genau. Der Jonathan Ellis, der beauftragte damals den für seine Plattencover bekannten Roger Dean. Dean hatte einen sehr künstlerischen, futuristischen, aber auch sehr bizarren Stil. Seine Werke schmücken unter anderem Cover von Asia, Yes oder Blue Oyster Cult.
Kenne ich alle nur namentlich, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja, also bestimmt kenne ich Songs, aber ich habe sie jetzt nicht im Kopf.
Na klar, kennst du Songs von denen.
Also ich glaube, Return of the Old Gods habe ich immer im Kopf. Da, aber das kenne ich auch nur, weil ich früher eine Vorliebe für AMVs hatte, also diese Anime-Musikvideos. Und da gab es einen zu Devilman. Und da hat Blue Oyster Cult zu der Musik war das geschnitten.
Okay. Also jeder kennt ja wohl Don't Fear the Reaper. Und Yes ist Owner of a Lonely Heart zum Beispiel.
Ah ja.
Das kennt man doch auch.
Ja, also ich hätte es jetzt nicht zuordnen können. Ich kenne halt, Blue Oyster Cult ist mir wegen dem Namen hängen geblieben, aber Yes und Asia kenne ich halt vom Namen, hätte jetzt aber nicht sagen können, die haben das und das gemacht.
Also Yes kenne ich durch die Cover tatsächlich auch.
Ja, oder vom Yes-Törtchen, ne? Das
und Blue Oyster Cult kenne ich halt aus Police Academy, ne?
Oh, den habe ich ewig.
Ach nee, das war Blue Oyster Bar.
Das war die Blue Oyster Bar, Tobi.
Ja, okay.
Ja, aber da möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen. Blue Oyster Cult war die erste Band, die den Metal Dot benutzt hat, ne? Die Metal Dots.
Ah ja.
Blue Oyster Cult. Egal. Metal Dot hin oder her. Roger Dean entwarf jedenfalls den Psygnosis Schriftzug und auch die besagte Eule. Und das war damals schon, wenn ich meinen Amiga gestartet habe und dieses Logo und die Eule kam, das sah halt immer geil aus.
Ich glaube, es gibt auch kaum ein Logo, was ich mehr mit dem Amiga verbinde als das.
Ocean vielleicht.
Bei mir ist es das Bitmap Brothers Logo, diese Hand.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, also auch ich als Nicht-Amiga-Besitzer kannte das. Ein paar Sachen sind ja von Atari erschienen. Jetzt war das aber keine gewöhnliche Eule.
Nein, das war eine Roboter-Eule.
Das war nämlich eine Roboter-Eule, genau. Und für Dean verkörperte diese Roboter-Eule die Kombination aus Wissen und Zukunft. Denn wir alle wissen, Eulen sind schlaue Tiere und hängen bei schlauen Leuten rum. Was weiß ich, bei Zauberern oder sowas. Ne? Kennen wir ja, Zauberer hat immer eine Eule am Start, die hängt da oben drum. Auch sogar bei Harry Potter, auch wenn ich Ja, egal.
Stimmt, auf,
ja. Ja, ne, auch mal am Start. Und Zukunft. Wir alle wissen, die Zukunft, das sind Roboter. Irgendwann werden Roboter uns alle ersetzen, größtenteils. Mhm. Und das war Dean damals schon klar und hat auch direkt Eulen durch Roboter ersetzt.
Schlauer Mann, dieser Dean.
Ja. Ob er irgendwie Einfluss von Hajime Soriyama gehabt hat?
Vielleicht. Dieses Metallische?
Seine Roboterviecher?
Geht zumindest in die Richtung. Wobei, das waren eher Nashörner, ne?
Nee, Tiger auch. Egal, der Schriftzug. Psygnosis, das Wort Psygnosis, das setzt sich aus den Worten Psi, Gedächtnis, und Genosis, fortschrittliches Wissen zusammen. Haha.
Ultra krasses intellektuellen Logo eigentlich, ne? Zukunft, Fortschritt, Wissen, Gedächtnis, das ist alles drin. Die müssten einfach wirklich krass anspruchsvoll intellektuelle Spiele gemacht haben.
Ne? Voll, ja? Voll. Man könnte es vielleicht sogar glauben, denn es blieb ja nicht nur beim Logo und bei der Eule. Der Roger Dean, der hat ja auch jahrelang die Boxarts für ziemlich viele, nicht für alle, aber für ziemlich viele Psygnosis-Spiele gemacht. Und der hat halt, also wenn man sich die Cover von ihm anguckt, ich kenne vor allen Dingen von Kultosaurus Erectus, ein Blue Oyster Cult Album, das Cover ist total geil. Und ich habe mir halt im Vorfeld auch so ein paar Cover von den Psygnosis-Spielen angeguckt. Das ist schon ein sehr wiedererkennbarer Look.
Ja, total, das bleibt auf jeden Fall hängen. Ich habe ja Vorfeld auch nochmal kurz ein paar Sachen reingeguckt und dabei auch die Cover gesehen. Und zum Beispiel Sachen wie Baal, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, das Spiel. Mhm. Aber das Cover habe ich sofort erkannt. Das heißt, ich muss das in der Werbung gesehen haben oder in der Powerplay damals. Habe das gleich und dachte, wow, okay, krass, das erkenne ich. Oder auch Obliterator. Mhm. Das ist so so ein bisschen so alienmäßiges Viech, aber der Dean hat ja einen ganz krassen, der hat, wie kann man sagen, sehr kantigen Stil. Das wirkt, hat alles sehr klare Formen. Mhm. Gerade Striche, klare Halbkreise oder sowas, was sich dann zusammensetzt zu der Zeichnung. Und das ist, finde ich, dort mit den Farben auch viel so krasses Rot oder Türkis auch viel mit dabei.
Und dann aber viel, auch viele gedeckte Farben, ne? Also braun und beige und so, und dann stechen halt diese Figuren noch mehr aus den Zeichnungen heraus.
Ich finde, was du vorhin gesagt hast, Markus, dieses futuristische, aber auch bizarre in dem Stil, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall.
Also es sind wirklich bizarre Motive mitunter, die man auf den ersten Blick noch gar nicht so richtig fassen kann, was auch der Grund ist, warum seine Werke hin und wieder tatsächlich auch in der Kritik standen, weil sie eben künstlerisch sehr, sehr wertvoll waren, oft aber mit dem Spielinhalt überhaupt nichts zu tun hatten.
Ja gut, das war ja ein Problem allgemein der damaligen Zeit, ne? Also viele Spiele, auch wenn du noch ein bisschen weiter zurückgehst, Atari 2600, da waren halt geile Cover drauf, irgendwelche Ninjas. Ich glaube, das hast du auch schon mal erwähnt, Tobi. Und dann war das Spiel, waren halt Blöcke, ne? Und das war, wir befinden uns noch Mitte der 80er, da war das halt auch noch so, ne? Die Grafik war halt noch nicht so geil.
Ja, aber auch inhaltlich hatten die einfach gar keinen Bezug oft zu diesen Spielen. Ne?
Ja.
Weil zum Zeitpunkt, wo er den Auftrag bekam für die Bilder, war oft einfach das Spiel noch gar nicht fertig entwickelt. Man konnte ihm gar nicht sagen, was er da eigentlich illustrieren sollte. Der hat dann halt drauf losgelegt und war ja sein Ding, sowas zu zeichnen, und dann hat das meistens sehr gut gepasst. Ich muss aber auch sagen, guter Move. Also ganz ehrlich, weil so eine Schachtel stach echt heraus im Laden, die ist ins Auge gefallen, und die Cover haben sich ja wie so eigentlich, was weiß ich, das letzte Mal ein paar von den Spielen habe ich als Kind mir angeguckt und Artikel und saß heute da und habe das alles sofort wiedererkannt. Aber ja, das fand ich damals schon so beeindruckend. Also ich finde auch, das ist ein Stil, den man nicht vergisst. Und ein smarter Move, den Mann da zu engagieren.
Ja, ja, geil ist ja auch, das, da sind wir wieder so ein bisschen im Werbebereich. Ne? Die haben ja den Big Boxen damals auch Poster und teilweise sogar T-Shirts beigelegt, wo die Covermotive drauf waren. Super cool. Also hätte ich gerne noch das ein oder andere T-Shirt von damals.
Ja. Das war auch so ein kleiner Marketing-Kniff. Also damals, wie man ja weiß, so Raubkopiererei war sehr beliebt. Und das war nochmal so ein Versuch mit diesen Benefits, also mit der Zugabe von T-Shirts oder einem Poster oder sowas, diese Big Boxen ein bisschen aufzuwerten, um die Leute dazu hinzubekommen, sich tatsächlich auch Spiele zu kaufen und ja, sie vielleicht nicht auf dem Schulhof irgendwie zu kopieren.
Ja, mir fehlt das total. Also es war ja,
das ging
ja
auch bis Schulhof kopieren?
Nein, aber Krempel in Big Boxen dabei haben. Das ging ja auch noch weit bis in die 90er so rein. Also wenn ich heute dran denke, ich kaufe mir ein normales Spiel für die PS5 oder sowas, dann habe ich da mit Glück einen Zettel drin liegen, der mir sagt, was eine Rechtsbelehrung ist und dass ich alle halbe Stunde bitte Pause machen soll, weil ich ja Epilepsie bekommen könnte, wenn irgendwas explodiert. Und wenn ich daran zurückdenke, wie ich damals Ultima 7 ausgepackt habe, oder Ultima 8 war es, sorry, Ultima 7 hatte ich von einem Freund bekommen, über Schulhofquellen, aber Ultima 8 habe ich dann richtig, und dann packe ich das aus und da war da eine Stoffkarte dabei von dem Land und eine Münze mit dem Pagan-Symbol, so die in dem Land als Währung benutzt wurde, mega cool. Oder in Simon Max war zum Beispiel auch so eine Plastik dabei, das war das Cover, aber auf Plastik gedruckt, auch in Farbe und mit so Hervorhebungen, das war dreidimensional quasi so. So ein Krempel war mit dabei. Das ist doch nice. Nicht, dass ich bitte nach einer halben Stunde Pause machen soll beim Spielen.
Ja. Ja, gut, dafür muss man sich heutzutage irgendwelche Special Editions kaufen, ne? Also bestell mal ein Spiel bei Limited Run Games, da hast du genau das.
Ja, aber schade, ne, dass es nicht mehr Standard ist, sondern, aber gut, wenn man sich jetzt überlegt, früher waren das auch vielleicht eher Kleinstproduktion, aber ein deutlich geringeres Produktionsaufkommen, als es heute ist, und wahrscheinlich würde das heute einfach mit den ganzen Bonussachen doch sehr ins Geld gehen.
Viele Leute wollen es ja auch einfach nicht mehr haben, die Leute wollen sich ja die Wohnung nicht zumüllen, in Anführungsstrichen damit, ne, die wollen das Spiel auf der Festplatte haben und das reicht denen. Und ich find's so traurig, das ist ja schon seit Jahren so, dass du in PC-Spielen teilweise nicht mal mehr eine Disk drin hast, sondern nur noch einen Download-Code.
Mhm, habe ich letztens erst erlebt. Ich habe ein Spiel für die Switch gekauft, für die Kinder. Und ja, da kriegst du dann, also das ist völlig absurd, da kriegst du diese Hülle, da ist die dafür vorgesehene Halterung für die Cartridge mit drin, die natürlich nicht drin ist, sondern steht dann so ein alberner Download-Code mit drin.
Ich überlege gerade, ob ich das auch schon mal hatte. Ich glaube, bei dem Xenoblade Chronicles 2 Add-on, oder dem, was ich dann aber nie gespielt habe, weil meine Ex hat meine Switch. Aber ich glaube, da war das auch so. Finde ich auch super traurig. Also ich war ja schon traurig, als die Big Boxen eingestellt wurden, dass es nur diese bescheuerten DVD-Hüllen gab. Plötzlich, das fand ich schon total traurig. Und da habe ich aber auch aufgehört, sowas zu sammeln. Und ich bin ja einer von den Deppen, ich kaufe mir immer gerne nochmal so eine Special Edition. Wenn ich mich so richtig auf das Spiel freue, dann mag ich das. So eine große Box zu Hause rumstehen. Und wenn du ein Artbook mit reinpackst, dann bewerfe ich dich quasi mit Geld. Lieb halt Artbooks, ne? Das ist geil.
Ja, deswegen kaufe ich mir heutzutage auch immer noch gerne alte Big Boxen für den Amiga zum Beispiel und freue mich dann immer sehr, wenn da noch nette Beigaben mit dabei sind. Hatte letztens das Glück, Zool zum Beispiel, da war noch ein originaler Stickerbogen drin oder ein Kalender aus dem Jahr, weiß ich nicht, 93 oder wann, das war auch sehr, sehr cool. Und auch dieses besagte Ultima, das habe ich auch, Ultima 5, da ist auch die Stoffkarte dabei und diese Münze, sehr, sehr cool. Vielleicht war früher doch alles besser? Einiges? Die Bitbox man besser.
Das auf jeden Fall. Also, heute sind halt die Special Editions, ne? Wenn du bei Limited Run Games, also da habe ich ein paar schon bestellt. Das ist schon geil, ne? Wenn du so eine, was hatte ich zuletzt? Castlevania Collection, diese vor kurzem rausgekommene mit den alten Castlevania 8- und 16-Bit-Spielen. Und dann ist das mal einfach in so einer riesen Clamshell, also größer, aber es sieht aus wie so eine Mega Drive-Hülle. Ja. Und dann machst du das auf und da ist dann lauter Krempel drin. Das ist halt schon geil.
Ja, also guten Krempel mag ich ja auch gerne. Das kommt ja auch mal auf den Krempel an, der dabei ist. Ich freue mich über einen Soundtrack. Ich freue mich nicht dabei, wenn es ein Auszug des Soundtracks ist, wo dann so nur 3-4 Stücke dabei sind. Wie gesagt, Artbooks ist der Shit. Am besten groß und Hardcover mindestens in der 4 Größe. Das gibt's auch selten, weil wenn ja, sind die meistens echt auch schön. Und ich mag auch so Figuren. Ne? Kommt immer drauf an, aber wenn eine Figur gut gemacht ist, finde ich das auch schön. Wobei ich mir auch da nicht alles ins Regal stellen würde. Aber generell, ich finde halt das Preisniveau oft dann etwas drüber. Also wenn ich dann, keine Ahnung, hier Elden Ring war doch gerade der Shit, da hast du dann 189 Euro bezahlt dafür, dass du da so eine Plastikfigur mit dabei hast und das Spiel. Das ist dann auch schon wieder ein bisschen drüber. Ich fände es schön, wenn man so die Wahl hätte und sagen könnte, ja gut, ich gebe für die Big Boxen, zahle ich halt 15, 20 Euro mehr oder so. Das fände ich noch irgendwie mal.
Ja, das hast du dann tatsächlich bei, ich will ja keine Werbung für die machen, aber bei Limited Run Games hast du da tatsächlich die Wahl, ob du dir das ganz große Paket mit 1000 Zusatzsachen oder das kleinere mit 100 oder nur das Spiel kaufst. Das ist halt ganz cool. Und das ganz große Paket kaufe ich mir tatsächlich sehr, sehr selten, weil da ist meistens irgendwie Kram drin, wo ich einfach keinen Platz für habe.
Ja, ich glaube, die hatten vor 2 Jahren oder sowas so eine Monkey Island.
Ja, ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass ich das Ding nicht gekauft habe.
Ah, ich weiß nicht. Ich fand es für das, was drin war, dann doch deutlich zu teuer.
Was ist Monkey Island?
Ja, schon, aber ich habe schon ein Poster.
Wir sind etwas abgedriftet.
Moment, wir reden hier gerade über Monkey
Island. Ja.
Okay, egal.
1985. Oder, je nach Quelle, 1986. Sebo, Probezeit, ich sag's nochmal. Oder, je nach Quelle, 1986, ist alles ein bisschen undurchsichtig, war es dann langsam Zeit für die erste Veröffentlichung und das Action-Adventure, haha, Berater-Cars, von dem wir ja eben schon gehört haben und von dem Sebo ja auch vor kurzem schon mal berichtet hatte,
ja,
dass er das kennt.
Ja,
vom Berater-Cars. Atari ST, der auch ein toller Computer war.
Natürlich war er das.
Und es war wenig überraschend, dass Berater-Cars viele Konzepte in sich trug, die eigentlich für Bandersnatch vorgesehen waren.
War auch ein ungewöhnliches Spiel. Also wie gesagt, ich habe ja nur noch so Kindheitserinnerungen daran, aber das war eins von den Dingern, wo ich mit meinem Vater wirklich abends davor saß und wir zusammen probiert haben rauszufinden, was müssen wir eigentlich hier machen. War cool. Es war eine Art Action-Adventure. Du hast von der Seite gesehen, du konntest mit Leuten reden, mit so Sprechblasen, die dann aufgeploppt sind. Du konntest aber auch mit deinem Laserschwert jeden abschlachten, was auch nice war, so, das fand ich toll. Konnte man sich, glaube ich, die Quests gut mit kaputt machen. Und man musste dann auch was rausfinden. Ich habe gerade erst gelernt, was.
In der Story geht es um einen Geningenieur, den Kain. Der gerät in eine Verschwörung der Regierung und wird auf den namensgebenden Asteroiden Bratakas gejagt. Sowohl von der Regierung als auch von der Unterwelt. Und da, auf diesem besagten Asteroiden, muss er seinen Namen reinwaschen.
Ach siehste, ich muss gar nicht alle mit meinem Laserschwert erschlagen, dann habe ich das oft sehr falsch gespielt.
Nee, du bist ein Geningenieur, du bist eigentlich ein schlauer Mensch.
Vielleicht habe ich die von, ja okay. Alles, was ich sagen würde, klingt sehr falsch. Von ihren Gendefekten befreit, wollte ich sagen. Aber das klang dann doch ein bisschen mehr.
Und jetzt kommt noch ein kleiner Funfact. Roger Dean gestaltete ja Cover. 2001 nutzte dann die Rockband Uriah Heep das Cover von Bratakas tatsächlich für ihr Best-of-Album Remasters The Official Anthology.
Ach cool. War das nicht auch mit Terrakion und Manowar?
Naja, quasi. Die Grafiker vom ersten Terrakion haben das Kings of Metal-Album quasi nachgepixelt.
Okay.
Ah, okay.
Ganz schön unverschämt.
Naja, Wilder Westen und so, ne?
Ja. Vielleicht kann man an der Stelle auch mal betonen, dass Psygnosis, wie wir gerade schon erfahren haben, vor allem am Anfang ganz, ganz viel Wert auf das optische Erscheinungsbild gelegt haben. Und das war im Hinblick auf Qualität und Game Design nicht immer der Fall. Und neben Bratakas, was sich als nicht unbedingt spielbarstes Spiel aller Zeiten herausgestellt hat, kann man da auch noch das Spiel Deep Space erwähnen. Das war ein Elite-Klon oder zum Beispiel Arena, eine Sportsimulation, so aller Epic Summer Games, die alle sehr, sehr grottig zu steuern waren und das auch noch mit der Maus. Also man stelle sich hier ein Summer Games-artiges Spiel vor, das ich mit der Maus steuern muss. Ähnlich absurd, wie wahrscheinlich auch Bratakas zu steuern war. Zumindest habe ich das auf Screenshots gesehen oder auf Videos.
Also ich glaube, man konnte mit der Tastatur steuern, brauchte aber die Maus zum Kämpfen. Ist ewig her. Ich hatte auch kein vergleichbares Spiel. Ich glaube, deswegen hat das auf mich damals so eine Faszination ausgeübt, weil das sehr eigen war von der Art her.
Aber das mit der Maus, das haben sie ja durchgezogen, ne?
Ja, leider.
So, 87 erschien Barbarian. Das dürfen wir nicht mit Barbarian The Ultimate Warrior von Palace Software verwechseln. Und Barbarian war ein Spiel, das für die damalige Zeit fantastisch aussah. Ich habe mir da Videos von angeguckt, die Animationen, also wir befinden uns im Jahr 87 auf einem Heimcomputer. Das muss man da natürlich ins Verhältnis setzen, aber dafür sah das wirklich gut aus. Das ist ein Actionspiel, aber das steuert man halt auch mit der Maus. Unten sind Pfeile, wo man nach vorne und hinten geht und eine Schlagtaste hat. Also das ist, ja, wie du sagst, unvorstellbar.
Das haben sie auch weiterhin gemacht. Und dann kommt nämlich ein Spiel ins Spiel, das ich auch tatsächlich mal gespielt habe, Obliterator.
Das war 1988.
Das kam 1988 auf den Markt und war so ein Science-Fiction-Spiel. Und ich kann euch natürlich überhaupt nicht sagen, worum es da ging, weil ich es als Kind überhaupt nicht kapiert habe. Aber ich fand auch damals die Grafik irre. Ich fand den Soundtrack irre gut, weil der ist so eine Mischung aus creepy und catchy. Also der hat so ein Lied, was so loopt, aber der Einstieg ist eher so gruselig gemacht. Und dann kriegst du einfach eine ganz nette Melodie. Dahin bin ich selten gekommen, weil ich bis dahin meistens schon gestorben war oder gefrustet wieder das Spiel ausgemacht hatte. Das steuert sich nämlich wirklich schrecklich. Also du hast unten, wie Markus gerade schon erwähnt hat, so ein Control-Panel und kannst dann drücken. Du musst quasi mit deinem Joystick oder so oder der Maus auf diese Tasten gehen und die einzelnen drücken. Das heißt, wenn er nach links gehen soll, drückst du auf die Nach-Links-Taste, nach rechts Taste, dann gibt's eine Oben- und Unten-Taste, dann gibt's eine Taste, die wird benutzt, um in Fahrstühle einzusteigen. Dann gibt's eine Taste, die wird benutzt, um zu schießen. Eine wird benutzt, um etwas aufzuheben. Und jetzt stellt euch vor, es taucht ein Gegner auf, was nicht so selten vorkommt, und der fängt an, auf euch zu schießen. Ihr müsst also erstmal auf die G in seine Richtung-Taste drücken, während er schon auf euch schießt. Und dann müsst ihr auf die Schießen-Taste drücken. um ihn anzugreifen.
Okay, ich korrigiere, es war nicht alles besser.
Nein, es war fürchterlich. Also ich habe das Spiel auch nie ganz verstanden. Und das Schönste bei Obliterator war auch noch, dass die Tasten nicht wirklich selbsterklärend waren. Die sahen sehr kryptisch aus. Ich glaube, bei Barbarian war das noch ein bisschen besser zu entziffern. Bei Obliterator hast du erstmal rumprobiert, um rauszufinden, was macht diese Taste überhaupt, weil die Symbole nicht wirklich Sinn ergeben.
Dann hast du vorher wahrscheinlich kein Barbarian gespielt, ne?
Nein, ich habe nur das Kopf-Up-Barbarian gespielt.
Ja, das ja, genau. Das besagte, womit man es nicht verwechseln sollte. Das war nämlich tatsächlich dieselbe Engine von Barbarian und Obliterator. Mhm. Was man aber noch kurz erwähnen muss, zwei Sachen eigentlich sogar. Zum einen war es Psygnosis erstes Spiel mit einem Intro.
Wow. Was,
und dass ich mich nicht erinnere.
Ich habe es im Internet gesehen, sah für die damalige Zeit schon ganz cool aus. Und man sollte noch erwähnen, dass der Firmengründer David Lawson an dem Spiel mitgewirkt hat. Nach dem Spiel, muss man aber dann wiederum sagen, kehrte Lawson nicht nur Psygnosis den Rücken, sondern gleich der ganzen Spielebranche. Und im August 21 ist er leider im jungen Alter von gerade mal 62 Jahren verstorben. Wir sind ja immer noch im Jahr 88 unterwegs und ab da war Psygnosis dann nicht nur Entwickler, das waren sie ja bisher, sondern auch Publisher.
Dann ging man nämlich dazu über, unter dem Label Psyclabs besonders arcadisch anmutende Spiele zu veröffentlichen, während unter Psygnosis Adventures und strategische Spiele firmierten. Und Psyclabs, wenn man sich jetzt zurückerinnert an das erste Drittel unserer Folge, war auch der Name von einem der Mega-Games, die von Imagine Software geplant wurden.
Also ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, mal irgendwas von Psyclabs gespielt zu haben. Aber als ich das Logo gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, ey, das kenne ich, auch von damals wohlgemerkt. Und irgendwie habe ich das im Kopf, dass ich damals schon gedacht habe, oh, da hat doch aber jemand einfach das Psygnosis-Logo total 1:1 nachgemacht, hat sich aber einen anderen Namen gegeben, was wieder so zu diesem Wilden Westen gepasst hat.
Ja.
Aber ich habe mir die Liste der Psyclabs-Spiele angeguckt, ich kannte da nichts von. Ich habe keine Ahnung, woher ich dieses Logo kannte.
Und mir sagt Psyclabs auch nichts. Also ich habe das auch jetzt nicht in Erinnerung behalten oder so.
Nee, mir kommt es jetzt nach irgendwie der ganzen Recherche vor, als würde ich es kennen und auch schon immer kennen. Aber ich glaube, ich habe ehrlicherweise auch vorher noch nie Spiele mit diesem Namen kennengelernt. Und wir sind immer noch im Jahr 1988. Und da wurde dann auch das erste Spiel von Psygnosis lediglich gepublished. Und zwar unter besagtem Psyclabs-Label. Und das war Menace. Und Menace wurde von DMA Design entwickelt. Und es ist ein horizontales Schmapp. Und es war das erste Spiel von DMA Design. Und gleichzeitig Psygnosis bis dahin erster richtiger großer Verkaufserfolg.
Richtig. Und weil es da alles sowieso nur verwirrt hat, wurde 1990 die Unterscheidung beider Labels aufgehoben. Ein Glück. Und dann gab's nur noch Psygnosis.
Ja, aber ganz so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind immer noch in den 80ern.
Gott sei Dank.
Das war eine Zeit, wo man von der Konkurrenz gelernt hatte. Man hatte begonnen, Spiele auch auf den extrem populären und sehr erfolgreichen Amiga zu portieren oder überhaupt da zu veröffentlichen. Und wir haben ja eben gerade schon DMA Design genannt, die vielleicht nicht jedem was sagen. Was man aber wahrscheinlich schon mal gehört hat, ist Rockstar North.
Definitiv.
Die Firma ist nämlich aus DMA Design hervorgegangen und die haben tatsächlich die GTA-Reihe bis Teil 3 gemacht. Also das war ein echtes Schwergewicht.
Ja, also auch die jüngeren Zuhörer, auch wenn ihr von DMA und Psygnosis noch nichts gehört habt, Rockstar, Rockstar North, GTA, das kennt man. Und damals war DMA noch ein recht junges Entwicklerteam. Das wurde 1987 vom Schotten David Jones gegründet und das wurde seither auch von Psygnosis immer weiter unterstützt. Und Ende der 80er, 1989 um genau zu sein, trennte man sich dann von dem vorhin erwähnten Geldgeber Richard Talbot, also der Typ mit dem Stahlwerk, von dem wir berichtet hatten. Und Psygnosis gelang dann auch ganz bald der erste ganz, ganz große Coup und damit eigentlich auch der Durchbruch. Und wieder war es DMA Design, die hier für Psygnosis einen Schmapp entwickelt hatten. Und zwar war das Blood Money.
Das habe ich tatsächlich mal gespielt. Das muss es also auch auf dem Atari ST gegeben haben. Ich habe vorher noch mal reingeguckt. Ich habe mich nicht mehr an den Helikopter erinnert, aber an das U-Boot. Genau, das war so ein, ich finde die Idee eigentlich ganz nice, dass jeder Gegner wichtig ist, den man abschießt, weil alle Geld geben. Und man konnte sich für das Geld Updates kaufen in kleinen Läden zwischendurch.
Ja.
War cool. Und auch das Intro war was Besonderes.
Mit den Asteroiden, die auf dich zugeflogen kommen. Ja. Für die damalige Zeit, puh, Wahnsinn. Also wirklich irre. Das ist ja schon so ein Ding, Style over Substance bei Psygnosis.
Ja, leider.
Und ich habe Blood Money damals nicht gespielt. Ich habe mir aber dank der Recherche und weil das halt ihr erster großer Coup war, ihr Durchbruch quasi, habe ich mir Blood Money tatsächlich angeguckt. Also nicht nur angeguckt, ich habe es gespielt. Und ich fand es nicht gut.
Oh, ich fand das, also ich habe das als Kind sehr gerne gespielt. Das ist halt kackschwer, aber ja, mir hat das wirklich Spaß gemacht damals.
Ich fand es leider nicht gut. Ich kann bei solchen Spielen überhaupt nicht ab, wenn die Kollisionsabfrage nicht gut ist und wenn du den Boden nicht berühren darfst oder dann berührst du den Boden und dann doch noch nicht. Und ich fand es leider nicht so gut.
Nee, ich fand es auch nicht so geil. Die Sprachausgabe im Intro ist natürlich legendär und ganz geil.
Auf jeden Fall.
Aber genau wie du, ich habe es auch nie gespielt. Ich habe das auch in Vorbereitung auf diese Folge mir angeguckt und auch kurz angespielt. Aber ich bin eh schon nicht so der allergrößte Fan von Schmaps. Mich nervt das ein bisschen. Mir ist das zu hektisch und zu anstrengend. Und ich hatte auch mit Blood Money nicht so richtig viel Spaß.
Ihr habt doch keine Ahnung.
Ja, Entschuldigung mal, ich bin ein großer Schmapp-Fan.
Anscheinend.
Das Ding hat scheinbar nicht den Test of Time bestanden.
Ne? Das hat so ja, schöne Grafik.
Es gab ja auch Menschen, die dieses gut fanden und
die halt einen Atari ST hatten.
Ich fand das halt cool. Ja, das war so schön creepy und es hieß Blood Money. Und
der Name ist wirklich gut, da gebe ich dir recht. Aber Psygnosis hat ja auch seine Lehren daraus gezogen, denn man hat eigentlich Blood Money so als Grund genommen, dass man von da an angefangen hat, eher Spiele zu publishen, als selber zu programmieren. Also man hatte da mit DMA wirklich eine Goldschmiede sozusagen an Land gezogen und man hat sich dann darauf konzentriert, genau mit solchen Studios zusammenzuarbeiten und sich auf das Publishen zu konzentrieren. Grafiker und Musiker wollte man weiterhin in-house behalten. Das war, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, denn wie wir schon mehrfach erwähnt haben, visuelles oder überhaupt das Sicht- und Hörbare war, ich sag mal, das ist immer eine sehr, sehr wichtige Komponente. Mhm. Insofern gut und richtig, dass man das so in einer Hand behalten hat.
Ja, gut und richtig fand das aber David Lawson nicht. Der hat nämlich deswegen dann Psygnosis verlassen. Der war reiner Programmierer und fand das keine so coole Entscheidung. Er hat dann stattdessen 1989 seine eigene Firma gegründet, die hieß Kinetica und hat mir den nämlich genau ein Spiel rausgebracht, The Gold of the Aztecs. Ich weiß nicht, sagt euch das was?
Nein.
Ich glaube, ich habe es mal gehört, aber ich glaube so oft, dass ich Dinge schon mal gehört habe und da hier klingelt nicht wirklich unfassbar viel. Naja, ja, aber leider war das wie alle oder fast alle Spiele, die er bei Psygnosis veröffentlichte, auch nicht so super erfolgreich und ja, das war's dann schon wieder mit ihm.
Was aber noch nicht dicht machen musste, war Psygnosis und der Firmengründer Ian Hetherington, der machte in dieser Zeit, wir sind jetzt im Jahr 1990, eine ziemlich bemerkenswerte Aussage. Der mutmaßte nämlich so ein bisschen herum und sagte, dass große Elektronik- und Tech-Firmen in den Videospielemarkt nicht nur einsteigen, sondern diesen sogar dominieren werden. Und wenn man sich jetzt mal heutzutage Microsoft oder Sony anschaut, dann hatte er verdammt nochmal recht damit, ne?
Definitiv.
Ja, nö, klar, da hat er recht gehabt, ne? Also wir wissen ja alle, Xbox und PlayStation sind einfach die Geräte, die quasi den Spielemarkt dominieren und beide Firmen veröffentlichen ja auch selber Spiele.
Der hat noch eine Aussage getätigt, auch im selben Interview oder in einem Interview in dieser Zeit auf jeden Fall. Und da orakelte er weiter, dass die CD-ROM als Medium das Medium der Zukunft sei. Und das mag aus heutiger Sicht jetzt nicht so super überraschend sein, aber auch da muss man nochmal einordnen. Die ersten Computerspiele, die auf CD-ROM erscheinen sollten, erschienen erst 1991. Und wo wir gerade bei CD-ROMs sind, auch hier hatte Psygnosis eine Vorreiterrolle. Man investierte nämlich kräftig in die Forschung in diesem Bereich. Davon haben wir allerdings nicht so super viel mitbekommen, denn das haben die vor allen Dingen in Japan gemacht, auf dem 89 eingeführten Multimedia-Computer FM Towns.
Wollte ich immer einen haben, fand ich ultra cool. Da gab es diese ganzen Hentai-Erotik-Anime-Spiele drauf.
Was? Ein Ferkel. Die 69. Folge wird ein Knaller mit dir.
Ja,
Multimedia-Computer damals, also 89 bei uns noch nicht, aber in Mitte der 90er war das natürlich der heiße Shit hierzulande und die hatten 89 schon einen, der hatte standardmäßig ein CD-ROM-Laufwerk drin.
Genau, wenn ich das richtig erinnere, gab es für die FM-Towns auch die Talkie-Version von LucasArts-Spielen. Also ja. Ich glaube, da gab es sogar von Zack McCracken eine, kann das sein?
Oder es mit gab besserer auf jeden Musik auf jeden Fall. Bessere Grafik, bessere Musik auf jeden Fall, das ja. Talkie Weiß ich nicht.
Ja, bin ich auch unsure. Ich glaube, es gibt eine Talkie-Version von Monkey Island 1 und das kann sein, dass die auf dem Mega-CD erschienen ist.
Eine Talkie-Version von Indiana Jones 4.
Ja, das stimmt auch.
Wieder bei Monkey Island 1 und ihr schweift schon wieder ab. Gleich nach Hause. Also,
hinter dir ein Dreiköpfiger.
Wir haben ja eben von Blood Money gesprochen, dass das so unheimlich erfolgreich gewesen ist. Für mich eigentlich das weitaus bekanntere Spiel von Psygnosis wäre hier, und weil es gerade so schön passt, Ende der 80er, Anfang der 90er, Shadow of the Beast.
Irre. Also ich erinnere mich noch, wie ich Shadow of the Beast das erste Mal gesehen habe. Das war bei uns Galeria Kaufhof in Hildesheim.
Okay. Aha.
Und da lief eine Demo. Und ich war ja glücklich mit dem Matai, ne? Amiga war ja was für, keine Ahnung, Leute, die keine Ahnung hatten.
Nee, nee, du hast es verwechselt. Also,
ja. Nein, nein, das ist schon, so war das
nee,
schon.
Nee, seitdem du hier angestellt bist. Also,
weißt du, also ich bin angestellt. Ich
zwinker gerade mit beiden Augen.
Ja, ja,
ja. Ehrenamtlich
ja,
natürlich.
Ja. Sag gleich gar nichts mehr hier. Also, jedenfalls erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran, wie der unten im Keller war, die Computerspielabteilung oder die Computerabteilung, wo auch die neuesten Rechner rumstanden und so und auch die Spieleabteilung war und da lief auf einem Monitor eine Demo oder so, wie heißt das denn? Ein Attract Mode, sagt man mit Automaten, ne? Wenn dieses Ding durchläuft, was zeigt, wie das funktioniert. Ja, jedenfalls lief da so eine Demo, so eine selbstlaufende Demo von Shadow of the Beast und ich stand da bestimmt eine Viertelstunde davor oder so und hab mir das angeguckt und dann bin ich woanders hin und dann bin ich wieder zurück und hab's mir nochmal angeguckt und das sah irre aus. Also das, ja, da das war ich das erste Mal wirklich neidisch, dass ich nicht so eine Kiste zu Hause stehen hatte, weil das hat mich echt beeindruckt. Ich glaube, es war tolles Parallax-Scrolling, die Farben und natürlich auch das sehr eigene Design. Ne? Also dieses Beast sah ja auch schon irgendwie besonders aus, ja. Und das hat mich tatsächlich umgehauen. Ja. Also das ist auch die Erfahrung, die ich am meisten mit Psygnosis verbinde.
War da damals auch der Ton an?
Das kann ich dir nicht mehr sagen.
Weil das ist ja auch so ein Ding. Also der Soundtrack von Shadow of the Beast ist ja auch nochmal, also wenn du mit dem Amiga damals angeben wolltest bei deinen Freunden, die einen tollen PC hatten, dann hast du Shadow of the Beast reingeschmissen.
Ja.
Und dann haben die davor gesessen und gesagt, oh, mein PC macht nur piep, piep, piep.
Aber hatte man denn 1989 überhaupt schon einen tollen PC? Damals waren die doch noch scheiße. Du hattest doch eigentlich erst so 92, 93 einen verfilmten
PC. Selbst 1992 haben PCler, wenn du Shadow of the Beast reingeschmissen hast, noch gesagt, mein Computer macht nur piep, piep, piep.
Ja, oder man hatte wie ich einen MT32 dranhängen, dann war das nichts mit piep, piep, piep.
Das war auch ein Atari ST.
Ich habe das auch zur Vorbereitung nochmal kurz angezockt. Ich habe das damals auch nicht wirklich gespielt. Ich war dann eher einer von denen, die sich das Gründen der Ästhetik irgendwie angeschaut haben. Mhm. Ich habe es aber neulich mal angespielt und das ist schon wirklich scheiße. Es macht einfach keinen Bock. Also ich erinnere mich an den ersten Teil gleich zu Anfang des Spiels. Du legst los und kletterst da in eine sehr, sehr tiefe Röhre, in so einen Brunnen rein, so eine Leiter runter an so Metallstiegen. Und das dauert wirklich mehrere Sekunden, so 5 Sekunden. Es geht sehr, sehr weit runter, um unten dann nicht weiterzukommen. Und dann kletterst du wieder hoch, weil dir nichts anderes übrig bleibst. Und wenn du da oben bist, bekommst du den Hinweis, naja, ein Schlüssel wäre nicht schlecht. So, ja, vielen Dank auch. Jetzt habe ich gerade irgendwie 15 Sekunden Lebenszeit damit verschwendet. Hätte man irgendwie auch anders lösen können. Und ich bin dann noch ein bisschen weitergegangen und es spielt sich einfach nicht geil. Also man ist richtig erschrocken über diesen krassen Kontrast der visuellen Ästhetik, die wirklich gut ist, und des flüssigen Parallax-Scrollings und der Musik und so weiter, das macht schon viel aus. Aber spätestens, wenn du den ersten Gegner begegnest und den weghaust, das sieht so hölzern und so, Entschuldigung, scheiße aus, wie die so wegfliegen, und es passt einfach überhaupt nicht zusammen. Und insofern, ja, man muss es nicht gespielt haben, es war sicherlich kein besonders gutes Spiel.
Ja, es ist auch schon irgendwie ein Kulttitel. Es kam ja auch jetzt vor, was gar nicht, 2, 3 Jahren fern, kam ja auch ein Remake, Remaster, Neuauflage raus, die, glaube ich, spielerisch dann ganz okay war. Gab es dann sogar 2 Ansätze, eine war eher kacke, eine war dann ganz gut. Mhm. Ich habe da das aber nicht so verfolgt. Ja. Aber auf jeden Fall ist das auch was im Gedächtnis geblieben ist.
Ich fand es auch abgefahren, ein Beast zu spielen, weil Shadow of the Beast klingt ein bisschen so, wie als wenn das Beast der Antagonist wäre, also irgendwie das, was es zu besiegen geht. Aber dass man selber ein Beast spielt, was auch immer das jetzt genau bedeutet, fand ich irgendwie ganz cool.
Aber toll verkauft hat sie es nicht, ne?
50.000 Mal nur auf dem Amiga. Aber gehabt hat es trotzdem jeder, ne? Egal. Ein Jahr später kam dann schon der Nachfolger. Der war allerdings auch nicht besser als sein Vorgänger, also spielerisch.
Ja.
Erwähnenswerte Spiele aus der Zeit wären vielleicht noch The Killing Game Show oder Matrix Marauders.
Ersteres habe ich auch reingespielt übrigens.
Das ist doch so ein Top-Down-Ding, oder? So ein Arena-Ding, oder? Ist das nicht so?
Nee, du steuerst da so ein Walker, so ein Mech.
Das ist The Killing Game Show? Mhm, das so mit einem, dem blauen Mac?
Ja, genau, in so einem Höhlenlabyrinth. Und du kannst irgendwie die Wände auch hochgehen.
Ja.
Und ich fand's nicht so geil.
Was meine ich denn dann? Das war doch auch so ein bekanntes Spiel, wo man von oben, das ist auch wie eine Game Show aufgezogen und du siehst dich von oben und kannst in alle Richtungen schießen, so ein bisschen Robotron-Style. Aber gut, darum geht's ja gerade nicht. Ich kenne dann The Killing Game Show und dachte aber nicht, dass es so heißt.
Ja. Ja. Ich fand den Namen wie ganz cool. Killing Game Show klingt irgendwie so ein bisschen wie nach Running Man oder sowas.
Mhm.
Aber davon ist es wirklich ganz, ganz weit entfernt und es ist dann doch eigentlich nur ein relativ banales Ballerspiel. Ich fand es nicht so geil. Ich werde damit jetzt wahrscheinlich viel Hass auf mich lenken, weil es sehr viele Menschen da viel Nostalgie für haben. Aber ja, mich hat es irgendwie nicht so umgehauen im Jahr 2022.
Aber wie geil ist bitte dieses Cover?
Ja, schön. Aber warum sehr, reden sehr wir cool. denn hier über Psygnosis, wenn die eigentlich nur mittelmäßig langweiliges, pseudo-gutes Krempelkram rausgebracht haben? Bis jetzt ist das irgendwie alles.
1991 war das Jahr des größten Hits, des größten Klassikers. Das Spiel, was, Tobi, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, warum zum Teufel ist das Ding nicht auf dem A500 Mini drauf?
Weil es kein Amiga-Spiel ist, Leute. Das ist ein PC-Spiel.
Das ist doch kein PC-Spiel.
Es ist das Amiga-Spiel.
Überhaupt nicht. Der Klassiker von Psygnosis, DMA-Design, zauberte Lemmings auf den Amiga und bereicherte die Spielewelt. Die Welt.
Die ganze Welt.
Um eines der wohl besten und bekanntesten Spiele aller Zeiten.
Definitiv. Und das ist auch, da kann ich ganz klar sagen, für mich ist das einzige Spiel, das ich von Psygnosis kenne und gespielt habe, das ich wirklich gerne mag und gerne gespielt habe. Und das ist auch das Spiel, was ich mit Psygnosis am allermeisten verbinde, also mit der Marke, auch wenn sie es nur gepublished haben. Aber trotzdem verbinde ich dieses Psygnosis-Logo und Psygnosis mit Lemmings wie kein anderes Spiel.
Ja, witzig. Ich verbinde das überhaupt gar nicht mit Psygnosis. Aber
ich auch nicht.
Nee, null. Also für mich war das immer DMA.
Lemmings ist für mich total firmenlos. Das ist einfach Lemmings.
Ach so, nee, weil ich habe das, ich fand das Psygnosis-Logo, fand ich immer schon sehr, sehr eindeutig. Und ich habe Lemmings bestimmt tausendmal angeschmissen, aber habe das nie mit Psygnosis in Verbindung gebracht. Also da war ich jetzt auch bei der Recherche überrascht. Hatte ich gar nicht im Hinterkopf. Und ich war ein großer Lemmings-Fan. Ich habe die Musik geliebt. Ich hatte auch einen Aufkleber, wieder aus der Powerplay. Der war nämlich auch mit dabei. Den hatte ich, glaube ich, ganz stolz auf meinem Rucksack kleben, wenn ich mich richtig erinnere, meinem Schuhrucksack. Und fand das auch unglaublich gut. Also ich habe Lemmings 1, ich glaube nicht, Bayer sonst gar nicht so ein Strategiemensch. Oder? Aber die Dinger konnte man ja platzen lassen. Das war ja top.
Das war geil.
Das war super. Und ach, ganz kurz, also ich habe nämlich auch gerade tatsächlich gedacht, das ist ein PC-Spiel und kam dann auf die anderen Plattformen. Aber ihr habt natürlich recht, ihr komischen Amiga-Freaks, das ist wohl tatsächlich erstmal auf dem Amiga erschienen und wurde dann portiert.
Ja, ja.
Merkwürdig.
Wir wollen jetzt auch gar nicht allzu tief in Lemmings eintauchen, aber nur so viel, also Lemmings kennt wahrscheinlich jeder, braucht man nicht groß erklären, aber es gibt da so diese ganz nette Anekdote, also das DMA dort während der Entwicklung so ein bisschen in Deluxe Paint rum experimentiert hat und da ergab sich dann so eine kleine Challenge zwischen den Mitarbeitern, wo sie einzelne Level gepixelt haben und in denen diese kleinen gepixelten Lemminge auf möglichst schreckliche, exotische Art ins Verderben geführt worden sind. Und
wer macht ja, denn so?
Die Leute bei DMA.
Diese Barbaren. Ja, und Psygnosis selber soll anfangs dieses Spielprinzip sogar angeblich zu simpel gewesen sein, als dass man es hätte veröffentlichen wollen.
Undenkbar, oder?
Am Ende war es nämlich so, dass Lemmings für mehr als 30 Systeme umgesetzt worden ist und es verkaufte sich, so sagt man, über 15 Millionen Mal. 15 Millionen.
Das ist ganz schön krass.
Das ist ganz schön viel.
Also vor allen Dingen auch in der damaligen Zeit, wo auf dem Schulhof viel getauscht wurde.
Das wohl war, ja. Yeah.
Und bleiben wir noch kurz, in 91 erschien noch das Spiel Leander, das durchaus ein bisschen Ähnlichkeit mit Shadow of the Beast hat. Allerdings ist es definitiv das bessere Spiel, sieht nicht ganz so beeindruckend aus. Das habe ich tatsächlich öfter mal angeschmissen.
War das Leander? Jetzt mit dem Barbaren?
Nee, Leander, da warst du so ein Ritter, der hatte so einen ganz coolen Helm mit so einer Feder dran. Okay. Und je nachdem, was du da eingesammelt hast, hat sich deine Farbe verändert, beziehungsweise wenn du getroffen wurdest, hat sich deine Farbe verändert. Du hast so ein Schwert gehabt, mit dem du nach vorne schlagen konntest. Die Levelstrukturen waren relativ offen. Du musstest erstmal suchen, was du überhaupt machen sollst. Ging da vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Terrakion, wo du ja auch nicht so ganz einfach nur von links nach rechts laufen musstest. Also Leander war gar nicht so schlecht. Also ich habe es, oder sagen wir so, ich habe es Ewigkeiten nicht gespielt. Ich habe es in der Vorbereitung mir ein bisschen in Videos angeguckt und da sah es gut aus. Und in meiner Erinnerung hat sich das auch ganz gut gespielt.
Okay.
Ich kenne es gar nicht. Also davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Habe ich noch keine Bilder vor Augen.
Ja. Ist ein optisch auch nettes Spiel. Mhm. Für mich ganz persönlich wird Psygnosis aber immer mit einem anderen Titel in Verbindung stehen, nämlich mit, und jetzt gehen wir ins Jahr 92, dem Spiel Agony. Mhm. Und Agony ist nicht mal ein wirklich gutes Schmapp, aber ne, Style over Substance hatten wir hier schon öfter. Man spielt in diesem Spiel nicht etwa ein Raumschiff oder ein Manikicken, was da rumfliegt. Nein, du spielst die verdammte Eule. Du bist das Psygnosis-Maskottchen und die Animation dieser Eule sieht einfach so, so geil aus und wie sie mit der Farbpalette gearbeitet haben und auch im ersten Level, wie das Wasser da unten rumschwappt, sieht so gut aus.
Ja, ja, also jetzt habe ich auch Bilder vor Augen, das mit der Eule, ja, ja, das hatte ich, ja. Ich dachte auch, das kenne ich.
Ähnlicher Effekt wie Shadow of the Beast, sieht mega aus. Also das Spiel führt dich ja ein irgendwie mit dem Intro, mit der Musik. Die hatten wir auch schon mal dabei in einer Themes-Folge. Du hattest die mal dabei. Mhm. Und dann kommst du ja da rein in das Spielgeschehen und du bist ja auf diesem gewitterigen See irgendwie und sieht wirklich gut aus. Aber stellst dann auch nach wirklich kurzer Zeit, ähnlich wie bei Shadow of the Beast, fest, war das... Ist auch so ein Blender, ne?
Musst du in eine Röhre fliegen und einen Schlüssel
besorgen? Nee, also ganz, nein, nein, es ist nicht so schlimm wie Shadow of the Beast. Also wirklich, wirklich, bei weitem nicht. Das ist, Agony ist weitaus besser spielbar. Auch da kann ich sagen, Shadow of the Beast, ganz selten angehabt, um es mal jemandem zu zeigen. Agony habe ich auch tatsächlich, ähnlich wie Leander, gespielt. Hm, okay. War ultra schwer, war auch, wie gesagt, kein überragender Shooter, aber in Verbindung mit der Musik und der Optik und du hast ja auch diesen, der Track im ersten Level ist so ultra stressig.
Hm, stimmt, ja.
So stressige Musik, aber es passt irgendwie. Die ist nicht wirklich gut, aber es ist passend. Also wie gesagt, für mich wird Agony immer das Psygnosis-Spiel überhaupt sein. So wie ich sage, Lemmings ist für mich so losgelöst von sämtlichen Entwicklern und Publishern. Das ist für mich Lemmings. Ja. Ist Agony allein wegen der Figur, die du spielst, die Eule, wird das immer Psygnosis sein.
Ja, ich bin ja eh nicht so der Riesenschmapp-Fan, deswegen hat mir das vielleicht noch nicht so richtig viel Bock gemacht. Aus 92 könnte man vielleicht noch Bill's Tomato Game kennen. Also ich kenne es zumindest, habe das auch ab und zu mal gespielt.
Hm, ich kenne es auch.
Ich kenne das nicht, tatsächlich.
Das ist so ein Puzzler, so ein bisschen, kennst du Quirk?
Ja, Ken Quirk. Ja.
Geht so ein ganz, ganz bisschen in die Richtung.
Ah, ja, okay.
Ganz nett auf jeden Fall, aber auch jetzt kein Mega-Hit. Und wie ich schon sagte, so dafür, dass Psygnosis wirklich so die Übermarke ist, die wirklich viele, viele Spiele entwickelt und gepublished haben, habe ich gar nicht mal so viele davon gespielt.
Ja, und auch 93, das nächste Spiel, habe ich nie gespielt. Das war aber ein Spiel, was mega gehypt wurde im Vorfeld. Tobi, wir haben es ja schon öfter gesagt, die Amiga Games, die ich regelmäßig gelesen habe, in der Zeit noch, und ich kann mich erinnern, dass das Microcosm, um das es jetzt kurz geht, auf dem Cover einer Amiga Games war und auch über das Spiel berichtet wurde, das sollte für den CD32 kommen. Und die Screenshots, und das sah so geil aus, aber ja, es war irgendwie so ein Rail-Shooter, wo du als Spieler mikroskopiert wirst und in den menschlichen Körper reingehst.
Ja, wie die Reise ins Ich im
Endeffekt. Genau, genau, genau. Das war so die Vorlage dafür. Ich habe es nie gespielt, weil ich halt kein CD32 hatte und damals auch noch keinen PC. Das soll aber auch echt ein schlechtes Spiel sein.
Ich hatte tatsächlich einen Kumpel, der einen CD32 hatte.
Was?
Ja. Aber bei dem habe ich das nicht gespielt. Ich habe das auf dem PC gespielt. Und es müsste, wenn ich mich, weil ich glaube nicht, dass ich die Vollversion hatte, aber ich gehe mal fest davon aus, damals gab es von der PC Player, da waren ja CD-ROM-Laufwerke noch relativ neu und die PC Player hat so Sonderausgaben rausgebracht mit diesen Demo-CDs. Und dann waren da auch an die 200, 300 Demos auf einer CD drauf. Das war so eine Riesenliste. Ja, die Spiele waren ja damals noch nicht so groß, ne? Und da müsste ich in Microcosm reingespielt haben. Microcosm war nicht so toll, was richtig geil war, aber ich glaube, davon habe ich auch nur die Demo gehabt. Das kann ich aber nicht beschwören, war Nova Storm. Das kam ein Jahr später raus und war quasi das gleiche in Grün. Mhm. Auch so ein Rail-Shooter mit vorgerenderten Landschaften, durch die man durchfliegt, aber geil. Also das habe ich unglaublich gerne gespielt. Ich habe mir vorhin auch nochmal ein Video angeguckt. Das sieht eigentlich auch immer noch ganz geil aus. Auch gerade so die Feuereffekte oder sowas. Und das ist halt auch ein ewig langes Intro mit echten Schauspielern und ein geiles Render-Intro. Also geil für damals auf jeden Fall. Heute ist es halt, ja, sieht okay aus. Und das ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben, weil die Gegner, also ich glaube, der Bossgegner war halt eigentlich auch eine Render-Sequenz. Ne? Und das war dann so eine Art riesiger Feuervogel, der sich aus der Lava erhoben hat, aus der Lava formte sich dieser Vogel, den du abschießen musstest. Und ich weiß noch, dass ich davor saß und das richtig geil fand. Und auch richtig deutlich viel geiler als zum Beispiel Rebel Assault, weswegen ich mir eigentlich ein CD-ROM-Laufwerk gewünscht hatte. Und ich finde, Rebel Assault sah immer schon aus wie ein Haufen Pixelbrei, der sich irgendwo hin bewegt.
Das
und
erste Rebel Assault war nicht so schön, das stimmt.
Und Novastorm fand ich, aber ich mochte auch so Rail-Shooter mal gerne. Ich habe ja auch Creature Shock, habe ich ja auch sehr gerne gespielt. Und das war ja auch so ein Render-Geh-da-durch-Ding. War also eh so ein bisschen mein Ding. Aber Novastorm habe ich in sehr guter Erinnerung. Das fand ich toll.
Das kann ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, guckt euch mal ein Video an, ihr werdet begeistert sein und sagen, ah ja, dieser Sebo und sein Novastorm, warum kannte ich das nicht?
Gut. Ja, du hast gerade die Darsteller vor Bluescreen genannt im Intro. Das hatte tatsächlich auch schon Microcosm.
Ah ja.
War für damalige Verhältnisse natürlich unglaublich beeindruckend. Sieht heute halt, naja. Das waren alles Psygnosis-Mitarbeiter, also nicht mal Laiendarsteller. Aber man muss ganz klar sagen, ne, CD-Technik haben wir ja schon erwähnt, das Ganze wäre ohne CD-Technik nicht möglich gewesen. Allerdings war das Spiel, also Microcosm, das andere Novastorm kenne ich nicht, aber Microcosm waren Grafikblender.
Das erscheint mir langsam wie ein Muster. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ey, sieht voll geil aus, aber ja, war auch nicht so richtig cool zu spielen. Also
ja, war halt, du fliegst durch einen Renderfilm, ne? Und
Wobei ich das Thema eigentlich cool finde. Also grundsätzlich das Thema irgendwie durch den menschlichen Körper zu reisen.
Mhm. Ja, die Idee ist nett, aber das Spiel war halt nicht so Bombe.
Ja. Naja, aber trotzdem muss man sagen, dass es Psygnosis in den frühen 90ern ziemlich gut ging.
Ja.
Und die Entscheidung, in Anführungsstrichen nur noch zu publishen, war ja offenbar richtig gewesen.
Definitiv.
Mittlerweile hatte man nicht nur DMA, sondern auch unser deutsches Blue Byte im Portfolio. Man hatte auch ein paar andere Studios an der Hand und hatte regelmäßig sehr erfolgreiche Spiele.
Und oft waren es auch nur Portierungsaufträge, um den Studios Aufträge zuzuschieben, um die Spiele, die ja meistens auf dem Amiga sehr, sehr erfolgreich waren, auch noch auf andere Systeme zu bringen. Und dann kam es aber irgendwann 1993 zu einem Wendepunkt in der Geschichte der Firma, denn 1993 wurde Psygnosis für sage und schreibe 48 Millionen Dollar von Sony gekauft.
Wie waren das denn in Pfund?
Also das waren 2009.
48 Millionen, also das ist ja ein Witz.
Aber wir sind 93, ne?
Ja, aber heutzutage.
In 93er Money ist das gar kein Witz. Und in 93er Pfund ist das wahrscheinlich der Scherz.
Ich finde, also, wenn man das heute hört, zweistellige Millionenbeträge für so eine Firma, naja.
Aber das, damals war ja auch die Spielelandschaft noch nicht so, wie sie heute ist, wo Leute Milliardenumsätze teilweise machen und, das heißt, ja, nicht Leute, ja, aber die Industrie an sich und man erfolgreicher ist als Filme. Früher war das halt noch eher ein bisschen Nische.
Ja, und ich meine, hey, Sony, ne? Wenn wir an die Geschichte vom Psygnosis jetzt so zurückdenken, wie hölzern und hemdsärmlich die ja teilweise irgendwie entstanden sind und unter was für Umständen. Und jetzt kommt da Sony, also der riesen Megakonzern und kauft die Bude einfach.
Ja, war ja nicht einfach so. Also erstmal war 92 schon mal mit Sony zusammengearbeitet worden. Mickey Mania wurde von Traveler's Tale entwickelt, die zu Psygnosis gehörten. Und besagtes Mickey Mania war dann auch mitverantwortlich dafür, dass Sony so ein großes Interesse daran hatte, Psygnosis überhaupt zu kaufen. Und wie gesagt, wir befinden uns Anfang der 90er und jeder, der sich ein bisschen mit Videospielen auskennt und Sony und Nintendo in einen Raum schmeißt, der weiß, was dabei nicht rausgekommen ist. Und der weiß auch, dass Sony in dieser Zeit sein eigenes Ding machen wollte. Und die brauchten Firmen, die für ihre aufkommende PlayStation Spiele entwickeln sollten.
Und da kam Psygnosis gerade richtig.
Genau, denn die hatten ein großes Portfolio an Firmen, die auch entwickeln konnten und die konnten es publishen.
Problem, es wurde nicht exklusiv für Sony entwickelt.
Und da kann man tatsächlich eine kleine Brücke zu unserer Ocean-Folge schlagen, denn die haben eine Filmlizenz gekriegt. Bram Stokers Dracula, schreckliches Spiel.
Ja, hätten sie vielleicht lieber nicht nehmen sollen.
Ja, und es wurde noch schrecklicher. Das war 93 und 93 kamen noch zwei Filmlizenzen, Last Action Hero und Cliffhanger. Auch Lizenzgurken, die Ocean nicht schlechter hätte machen können. Aber Psygnosis hat in der Zeit auch wirklich ein großes Ding gemacht. Die entwarfen nämlich im gleichen Jahr auch das PsyQ-SDK, das erste Dev-Kit für die PlayStation. Und das bedeutete in der Folge, dass alle Firmen, die auf der PlayStation entwickelten, mit Software von Psygnosis entwickelten. Und das ist schon ganz schön krass.
Also denen ging es auch unter Sony erstmal so ganz gut. 93 fand dann die erste PlayStation-Entwicklerkonferenz in London statt, die nicht nur von Psygnosis, sondern auch von Sony initiiert worden war. Und dort ist erstmalig dann, das war auch sehr, sehr neuartig in der Zeit, ein komplett live berechnetes, animiertes und voll texturiertes Dino-Modell vorgestellt worden.
War das nicht mit auf dieser Demo-CD mit drauf, die bei der PlayStation beilag?
Ich habe nie eine PlayStation gehabt, kann ich nicht sagen. Aber ich habe mir tatsächlich das dieses Ding im Internet angeguckt. Und für 93 live berechnet, das sieht echt ganz schön beeindruckend aus.
Ich erinnere mich nicht wirklich an diese Demo-CD, die musste haben. Also ich hatte eine PlayStation, aber ich habe die Demo-CD aber nie reingelegt, weil ich hatte gleich richtige Spiele. Aber wenn ich mich richtig erinnere, es erschien jetzt ja zum Start der PlayStation 5, da komme ich nicht auf den Titel, da ist auf jeden Fall ein Spiel vorinstalliert mit so einem kleinen Roboter, den man steuert. Und mit dem gehst du quasi ins Innere der PlayStation und erlebst dort Abenteuer. Und gegen Ende gehst du in die PlayStation-Historie. Der eine Level führt dich quasi von der PlayStation 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu 5.
Oh, das war nett.
Und ja, das ist tatsächlich nett. Und da triffst du auch diesen Dino als Gegner. Und der ist ein, genau wie damals auf so einer freischwebenden Plattform. Und gegen den musst du da vorgehen. Astro Robot war das. Genau.
Ja, genau.
Und ja, das müsste das auch gewesen sein.
Hat also ganz gut gepasst, wie Arsch auf einmal, könnte man sagen, Sony und Psygnosis. Und es entstanden dann in dem Zeitraum, so 93 bis 96, einige Titel, viele Launch-Titel für die PlayStation, unter anderem Crazy Ivan. Ich selber kenne es nicht, das ist dieses Spiel mit dem Battle Mech, habe ich mir mal auf YouTube angeguckt, sieht ganz nett aus irgendwie.
Also ich habe es gespielt, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Also ja. Ich habe aber auch für die PlayStation 1 aus Gründen überraschend viele Titel gehabt und weiß nicht mehr, was
ja. 1995 war dann der Zeitpunkt für wohl das bekannteste Spiel dieser Kollabo, denn auf der PlayStation kam Wipeout raus.
Ja, Wipeout, in Europa sogar ein Launch-Titel für die PS1. Und das Spiel ist tatsächlich auch eines der wenigen PS1-Spiele, das ich ein bisschen kenne. Das hat ein Kumpel von mir gehabt, ich habe das gespielt und das war neu, das war schnell und das war halt cool, ne? Mhm.
Und schwer. Hauptsächlich habe ich das als extrem schwer in Erinnerung.
Ja, die Steuerung war nicht optimal. Das haben sie im zweiten definitiv noch mal besser gemacht. Die Geschichte der Entwicklung des Spiels besagt, und das fand ich ganz nett, dass der Designer Nick Burkamp eines Abends Super Mario Kart spielte. Der drehte die Musik runter und legte stattdessen lieber Prodigy auf.
Gute Wahl erstmal.
Und wenn man diese Verbindung kennt, also wenn man einfach mal dieses Bild sich vor Augen und Ohren führt, dann ist das ganz schön passend. Wipeout ist auch mit seinen Extras, mit den Waffen, die man aufsammeln kann, das ist schon ein bisschen Super Mario in schnell mit Technomusik von damals. Die haben ja damals sogar versucht, Prodigy zu bekommen für den Soundtrack. Hat nicht geklappt, aber immerhin die Chemical Brothers hat man unter anderem bekommen.
Die machen ja viel bessere Musik.
Naja. Also das erste Prodigy-Album ist, also
ja,
es gibt wenig Alben, die
ich glaube, ich habe beide, glaube ich, mal live gesehen und ich mag die Chemical Brothers einfach lieber.
Ja, ich bin auf jeden Fall Team Prodigy. Egal, aber ganz spannend, so auch in der Zeit, dass jetzt plötzlich etablierte Musiker gecastet werden für solche Produktionen.
Aber Wipeout war halt auch einfach ganz wichtig fürs Image der PlayStation in Europa, denn das hat wirklich genau gepasst. So, das war durchdesignt ohne Ende, war grafisch der Burner, es hatte richtige Musik, haben wir gerade schon festgestellt, auch noch damals relativ ungewöhnlich, dass man einen richtigen Soundtrack hatte mit Künstlern, die natürlich auch voll in die Zeit passt, das Zeitgefühl, und das ganze Spiel war ja von vorne bis hinten durchdesignt. Du hast ja für jede eigene Marke, hast du eigene Designs von den Gleitern, die es da gab, und ich glaube, da gab es sogar extra ein Designteam, ein angesagtes, das angeheuert wurde extern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die dafür was entworfen haben. Und das war halt genau auch das, was PlayStation repräsentieren wollte. Ne? Es ist cool, es ist auch ein bisschen was für Ältere, eher was für Teenies oder junge Erwachsene. Es ist nicht mehr so ein Kinderkrempel. So, und die Leute hat man halt abgeholt. Ne? Man hatte die Musik, die auch bewegt, ne? Und auch einfach mal ein krasses neues Spiel. Sowas ist in der Richtung noch gar nicht gab. Auch nicht in der Geschwindigkeit. Also das war schon ein ziemlicher Burner, als das damals rauskam. Wie gesagt, mir war es zu schwer, aber ich bin einfach mit der Luftbremse nicht klargekommen. Aber das war schon ein ziemlicher Hit.
Da passt ja auch die Werbekampagne von damals sehr gut ins Bild. Kennst du die?
Ich habe nur die mit den Frauen mit den Alien-Augen im Kopf. Und die ganze Sony-Kampagne kam mir immer sehr merkwürdig vor.
Da gab es eine Werbung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die auch in Deutschland gab. Ich habe die im Internet gesehen, wo so zwei Teenager, ich weiß nicht wie alt, Junge und ein Mädel sitzen da irgendwie, haben blutige Nasen.
Ja, die waren ja alle so leicht provokant.
Also wirklich so der Gegenentwurf zu diesem ganzen Nintendo-Zeug, ne?
Ja, genau. Es war halt cool. So, ne? Nintendo ist für Kids und Wipeout war einfach cool. So, ne? Das war nicht peinlich oder so, ne? Und, sondern du warst halt eine coole Socke, wenn du Wipeout gespielt hast.
Ja. Und coole Socke, Angelina Jolie, ne? Hatten wir auch schon mal in einer unserer Folgen, als wir über Lara Croft zum Muttertag gesprochen haben letztes Jahr. Die hat im Film Hackers eine frühe Demo dieses Spiels gespielt.
Witzige Anekdote und super unwichtig. Hackers war der Lieblingsfilm meiner ersten Freundin. Ich musste den neben Sissy.
Okay.
Und beide musste ich sehr oft sehen.
Grüße gehen raus.
Ja, Antje, wenn du das hörst.
Der Sebo ist jetzt ein Retro-Boy. Egal. Das Spiel war jedenfalls ein ziemlicher Erfolg. Verkauft wurden 1,5 Millionen Exemplare. Im Folgejahr kam dann auch schon der Nachfolger Wipeout 2097. Und da wurden dann, Sebo, du hast gerade schon ein paar Kinderkrankheiten genannt, die Luftbremse und so, die wurden da ausgemerzt. Zumindest in großen Teilen.
Ja, also ich habe den Nachfolger, glaube ich, nicht gespielt. Ich habe das Original gespielt und ich habe für die PS4, ich habe diese Sammlung zu Hause mit den ganzen, ich glaube, sind da alle Teile dabei. Auf jeden Fall, da könnte ich nochmal reingucken und das irgendwann vielleicht nochmal nachreichen. Aber wie gesagt, ich habe nur Erfahrung mit dem ersten Teil und irgendeinem Teil, den ich auf der PlayStation 4, glaube ich, gespielt habe.
Interessant für den Nachgänger ist noch, Tobi, du bekommst endlich The Prodigy.
Ja. Hoffentlich mit Mindfields dann dabei.
Denn die konnte man hier endlich für den Soundtrack gewinnen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Track. Ich habe das Spiel nämlich auch nie gespielt, aber ich finde es irgendwie cool, dass sie das gemacht haben. Ja, Wipeout. Destruction Derby, auch noch so ein Titel, der in dem Zeitfenster erschien. Habe ich sogar mal gespielt, allerdings auf dem PC. Fand ich ganz cool.
Ja, hat damals halt unheimlich gut die technischen Fähigkeiten der PlayStation dargestellt. Mit voll zerstörbaren Autos, wo wirklich Motorhaube abfliegen konnte, Türen, Fenster gingen kaputt, ja. Reifen ab und sowas. Und hat ja dann extra auch dafür Crash-Modi gehabt. Es gab ja richtig Arenen, in denen man einfach nur aufeinander zugerast ist und die Aufgabe war, mach die anderen Autos kaputt.
Genau, das mochte ich daran. Also es war halt nicht so dieses normale Rennspielgefühl von Formel 1 Simulation oder sowas, wo man ja auch mal einen Crash hatte, aber das nicht im Fokus stand und nicht die Idee des Spiels war und hier wirklich gewollt, irgendwie aufeinander zuzufahren und den Autos zu zerlegen, das fand ich schon ganz geil. Das
ja, kann man als Vorlage für die spätere Burnout-Serie vielleicht auch noch sehen, wo es ja auch dann extra Modi gab, wo man Unfälle bauen musste. Fantastisch. Ich glaube, ja. Teil 2 war es am besten und irgendwann später zum Open-World-Titel haben sie sich ja leider verloren, aber ich habe Nachmittage damit verbracht, bei einem Kumpel in Leipzig Unfälle in Burnout zu verursachen.
Hat mir übrigens auch in GTA immer am meisten Bock gemacht, wenn ich ehrlich bin.
Jetzt kommen wir mal zu was, was ich mag. Adventures. Auch da hat Psygnosis geliefert. Auch auf der PlayStation. 95 kam Discworld. 96 kam Discworld 2. Habe ich leider nie gespielt. Ehrenrunde? Zwinker.
Ja, also könnte man mal machen. Ich habe beide Teile gespielt. Ich war für beide zu doof. Wobei ich bin offenbar nicht der Einzige, der doof ist. Die bei Jungs bei Stay Forever, Gunnar und Christian, haben sich an Discworld 1 auch versucht und haben, glaube ich, 11 Folgen Stay Forever spielt mit dem ersten Teil verbracht und dabei sehr viel geschimpft und geflucht. Also ich erinnere mich, dass ich bei beiden irgendwo an so einen Stoppstein immer gekommen und einfach nicht weiterkam. Ich mochte die aber sehr. Ich habe ja auch die Scheibenweltbücher.
Wollte ich gerade fragen, hast du die mal gelesen?
Ja, ich habe da also alles bis 99, 2000, 2001 habe ich alles von Terry Pratchett gelesen, was ich in die Finger kriegen konnte. Okay. War da eh großer Fan und habe mich auch gefreut, dass man, ich glaube, man spricht ihn tatsächlich Rincewind aus. Ich habe immer Rinkewind gesagt in meinem jugendlichen dummen Englisch. Aber das ist natürlich falsch, wobei ich das immer noch schöner finde als Rincewind, weil ich finde Rincewind klingt eklig. Aber man spielt den Zauber Rincewind, der an der unsichtbaren Universität tätig ist und ja, ich weiß gar nicht, in Teil 1 irgendeine Sekte ist, glaube ich, am Start, die man aufhalten muss. Und in Teil 2 macht, glaube ich, der Tod Ferien, was zu einigen Komplikationen führt. Wenn ich es richtig erinnere, das ist auch schon lange her. Der erste Teil war schön, weil er toll vertont war. Ich glaube, der wird nämlich auch von einem der Monty Python-Mitglieder gesprochen. Eric Idle? Ich glaube, Eric Idle spricht ihn. Der singt auch am Teil 2 das Intro-Lied. Also irgendwie so war das auf jeden Fall. Genau, und Teil 1, ganz schön vom Stil. Teil 2 ist dann richtig cool. Das ist nämlich ein richtiges Zeichentrick-Adventure geworden. Mit damals extrem beeindruckender Grafik. Ich habe es ja am PC gespielt, also dann auch mit super VGA. Das waren schöne Spiele. Wie gesagt, kackschwer, mega unlogisch, aber wenn man das Setting mag, waren die richtig toll.
Ja, habe ich leider nie so richtig verfolgt, die Serie. Ich weiß noch, mein lieber Freund Jörg, schöne Grüße, der hat diese Terry Pratchett-Romane verschlungen damals und ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Fand ich immer irgendwie cool, aber ich habe das nie gelesen.
Ich leider auch nicht.
Ah, ja, bestimmt cool.
Ich habe die alle neu. Ich kann ja euch ja mal welche mitbringen. Ich habe die alle im Regal.
Ich dachte, du sagst jetzt vorlesen.
Natürlich. Das machen wir extra dann.
Oh, oh, oh. Wenn wir einen Patreon haben, dann liest du uns.
Sehr gut. Sebo liest aus.
Ja. Sebo liest.
Ich lese dann, lese ich Pyramiden, Pyramiden. Das ist mein Lieblingsbuch.
Ja, okay, dann machen wir das. Sehr schön. So, haben wir schon erste Format für einen Patreon.
Ach, für ein bisschen mehr Geld spricht meine Schwester das dann.
Oh, hallo. Grüße gehen raus. Lass uns noch mal ganz kurz in 95 bleiben. Da kamen nämlich noch 3D-Lemmings und All New World Lemmings raus. Ja. Letzteres sogar noch für den Amiga. Das hat natürlich niemand mehr gehabt, weil 95 hatte niemand mehr einen Amiga.
Ja, apropos Lemmings, auch nicht zu vergessen, The Adventure of Lomax, das sagenhaft schlechte Sidescrollende Lemmings-Spin-Off, gab es auch für die PlayStation.
Sah aber richtig gut aus.
Es war so zeichentrickmäßig.
Ja, ne? Ja, auch ziemliche Gurke. Und ich bin der Meinung, man hätte die Lemmings da lassen sollen, wo sie hingehören.
Da kannst du dir All New World Lemmings tatsächlich mal angucken. Das ist noch ein klassisches Lemmings.
Ja, ich habe, ja.
Habe ich mir tatsächlich jetzt auch auf dem Amiga Mini mal angeschaut. Hat so seine Momente. Du kannst die Lemmings, die zum Beispiel die Aufhalte-Lemmings sind, weißt du, die so die Arme zur Seite und Kopf hin und her, die kannst du weitergehen lassen später. Okay. Und kannst die dann auch noch retten. Also du musst die nicht sprengen. Das wird Sebo sehr traurig machen.
Was ist das für ein Quatsch? Wer will denn sowas? Ja. Ich fand 3D-Lemmings tatsächlich damals toll.
Was?
Ich habe ganz viel Zeit damit verbracht, mir die Level anzuschauen. Ich fand das cool. Ich war ja, wie alt war ich denn? 95, 15. Ja, nö, das fand ich toll.
Kannst du dann ja in deinem eigenen Format.
Weißt du? Das machen wir mal in Erinnerung. Da müsst ihr alle 3D-Lemmings spielen. Wahrscheinlich hasse ich es dann auch, aber ich habe da warme Erinnerungen dran. Ich fand das damals
cool.
Okay, das
cool. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung.
Naja, auf jeden Fall, Sebo, du hast natürlich Unrecht. Lemmings muss 2D sein.
Und auf den Amiga, natürlich.
Natürlich. Von mir ist auch auf dem ST. Ja, nee. Das wird er schon stemmen können.
Ich habe ja auf dem PC gespielt.
Also da gehört Lemmings definitiv nicht hin.
Naja, auf jeden Fall, wenn man den Berichten glauben kann, war Psygnosis in Europa im Finanzjahr 95, 96 zu ganzen 40% für die Softwareverkäufe verantwortlich. Und das ist schon eine beachtliche Zahl und auch ein Zeichen, wie wichtig die Firma damals in der Videospielbranche war.
Ja.
Sie wuchs damals unter Sony auf 400 Mitarbeiter in diversen Mikrostudios an vielen Standorten heran. Die konnten sich aber, wie auch immer, damals ging das noch, ihre Unabhängigkeit bewahren und brachten Wipeout zum Beispiel auch für das N64 heraus.
Fanden aber nicht alle gleich geil, dass sie das getan haben.
Ne? Das stimmt. Also, Sony fand es nämlich nicht geil.
Ja, dem war das eher so ein Dorn im Auge, dass es da jetzt so Portierungen auf multiple Systeme gab. Und das hatte dann am Ende zur Folge, dass 1998, also nur 3 Jahre später, der Gründer, also unser geschätzter Ian Hetherington von den Sony-Bossen, quasi gefeuert wurde. Der hat dann ein Jahr später schon wieder die Evolution Studios gegründet und ist der Branche somit treu geblieben. Im März 2016 allerdings wurde auch der Laden dicht gemacht. Ein Großteil der Mitarbeiter durfte dann bei Codemasters eingegliedert werden. Aber Psygnosis, die gab es noch genau bis 2001. Das Studio existierte bis dahin noch namentlich. Ab diesem Zeitpunkt wurde es von Sony, Gott sei Dank, in den sehr sprechenden Namen Sony Computer Entertainment Studio Liverpool umbenannt. Also weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Keine Ahnung. Also,
ja, Sony war, ne, du hast es gerade schon gesagt, ein Dorn im Auge, dass die Multiplattform-Spiele gemacht haben, dass die so groß geworden sind, dass die gewachsen sind. Vielleicht hatten die auch einfach Angst, dass Psygnosis bekannter ist als Marke als Sony?
Mit Sicherheit, aber das kann ich auch alles aus gewissen Gründen irgendwie nachvollziehen, aber woran ich mich hier so störe, ist dieser Name. Sony Computer Entertainment Studio Liverpool, also sperriger kann ich mir kaum vorstellen.
Ach Leute. Na jedenfalls ging es dann nicht mehr so wirklich glanzvoll weiter. Es gab nur noch Rennspiele von SEE Studio Liverpool, es war Formel 1 und Wipeout. 2007 lief auch die Formel 1 Lizenz aus, dann gab es nur noch Wipeout. Aber naja, auch Wipeout war nicht mehr so wirklich bekannt und verkaufte sich nicht mehr, wie man es früher gewohnt war. Und Liverpool konnte sich aus der Misere nicht mehr wirklich rausmanövrieren. Und so wurden sie schließlich 2012 dicht gemacht.
Das finde ich schon richtig schade.
Das ging dann auch schnell, ne?
Ja, da hatte man ein Studio, was Mitte der 90er einfach mal 40% des europäischen Softwaremarktes hatte. Und dann wirtschaftest du das so runter mit Ansage.
Ja.
Du feuerst den Chef, du zwingst die nur noch diese eine Art von Spielen zu machen, dann zwingst du die nur noch das eine Spiel zu machen, von dem du weißt, ach ja, so richtig groß ist das Ding auch nicht mehr und schade, echt schade.
Super schade. Auch schade, wie man den Mitarbeitern das Ganze irgendwie weiß gemacht hat, dass sie jetzt doch bitte doch auch gehen sollten. Also begründet hat man das Ganze ja mit der nicht mehr konstanten hohen Innovationsqualität und dem damit verbundenen kommerziellen Erfolg natürlich, was, ja, weiß ich nicht, also kein Wunder, dass das nicht mehr so ist, wenn man vorher entsprechende Hebel stellt und nur noch so eine Monokultur an Spielen betreibt. Also wo soll die Innovation da auch groß herkommen? Also ja, auf ganzer Linie irgendwie schade und auch tragisch so ein bisschen um die schöne Marke Psygnosis, unter welchem Namen auch immer, aber auch die ganzen Menschen, die da irgendwie so mit drinstecken, das haben ja doch schon einiges bewegt in der gesamten Branche. Und ja, mittlerweile sind dann an die Stelle von SCE die Ex-Dev Studios getreten. Die beschäftigen sich heutzutage mit zum Beispiel den Little Big Planet und Motorstorm Spielen. Und für die PS4 ist ja, wie du vorhin erwähnt hattest, auch diese Wipeout Collection dann nochmal erschienen.
Ja, genau. Die Omega Collection.
Die Omega, ja.
Ich finde aber auch Omega klingt besonders wichtig.
Ja, auf jeden Fall. So viel Zeit muss sein. Also die aufgemöbelten Wipeout-Spiele. Und tja, was bleibt?
Tja, das ist eine herausragende, wenn auch nicht ganz astreine Geschichte dieser Firma, oder?
Ja, es gab so diese shady Momente, die mich wirklich überrascht haben. Als ich das so zum ersten Mal gelesen und gehört habe, hätte ich es gar nicht so erwartet von dieser Marke Psygnosis.
Da hießen sie ja auch noch nicht Psygnosis. Das war ja wer anders.
Ja, stimmt.
Das war ja alles, ist ja alles unter anderen Namen firmiert.
Stimmt. Aber Psygnosis hat dann als eine der ganz wenigen Firmen der damaligen Zeit den Sprung in die 32-Bit-Ära erfolgreich gemeistert. Ja. Das hat nicht Ocean geschafft. Das hat nicht die Bitmap Brothers geschafft. Das hat nicht Gremlin geschafft. Und uns, also zumindest zwei der drei anwesenden Retro-Boys, werden die Amiga-Jahre natürlich immer in Erinnerung bleiben und eines der coolsten Logos aller Zeiten.
Das stimmt, dass dort auf deinem T-Shirt mich gerade anschaut.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich hatte Psygnosis auch mal eigentlich eher so als Amiga-Firma im Hinterkopf und war überrascht, wie viele Titel von denen eigentlich auch auf dem Atari erschienen sind. Ich war aber auch von der puren Menge der Titel überrascht,
oder?
Die erschienen sind. Ich hatte zur Vorbereitung auch nochmal mir eine Liste ausgedruckt, habe ich Wikipedia bemüht und wollte eigentlich auch nochmal einkreuzen, was ich alles gespielt habe. Oh, du hast bestimmt schon ein paar Spiele von Psygnosis gespielt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es eine 12 Seiten lange Liste ist. Und ich komme bestimmt so auf meine 15, 20 Titel, die ich gespielt habe, aber das ist ja ein wirklich geringer Bruchteil von dem, was unter denen alles erschienen ist. Also ein irre produktiver Laden. Nicht immer wirklich qualitativ produktiv, aber schon krass produktiv. Also das ist schon eine beeindruckende Vita, die sie da hinterlassen haben.
Mhm. Liebe Hörer, ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, daran werdet ihr euch gewöhnen müssen in naher Zukunft. Wenn Sebo Teil unserer Aufnahmen ist, werdet ihr stets geschäftiges Rascheln aus seiner Richtung vernehmen. Sebo neigt mich dazu, seine Notizen ganz analog auf Papier zu bringen.
Ja, ich bin halt ein richtiger Retro-Boy.
Ja.
Okay, dann ist Tobi jetzt vielleicht nicht mehr der ewig gestrigste von uns allen.
Ja, so weit möchte ich nicht gehen.
Nee, ich auch nicht.
Ewig gestern beginnt im Kopf, nicht auf dem Tisch.
Ich habe aber auch, glaube ich, demonstrativ mit meinen Unterlagen geraschelt, um zu zeigen, wie viele Seiten ich ausgedruckt habe.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr gut. Ich finde es gut. Jeder braucht ja auch so einen Signature-Move.
Meiner ist, ich nerve.
Du bist wie Alf. Ganz niedlich, aber auch ein bisschen nervig.
Ja, ja.
Und ich liebe Alf.
Ach, wer liebt Alf nicht?
Wer nicht, genau.
Ja.
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 Ja, also ich muss Sebo da definitiv recht geben. Ich war auch überrascht über die schiere Masse an Spielen. Ich war vor allen Dingen auch überrascht, wie erfolgreich Psygnosis in den 90ern war. Für mich war es auch immer so eine Amiga-Firma, als wir die Folge über Ocean gemacht haben und jetzt gesagt haben, lass uns mal eine über Psygnosis machen. Habe ich gedacht, ja, Psygnosis ist ja ein bisschen kleiner als Ocean. Nee, Pustekuchen. Das ist einfach mal ganz schön krass, das Ding.
Ja, tatsächlich war ich eh nicht überrascht. Also wenn ihr wart ja beide sehr überrascht. Jetzt kann ich nochmal erläutern, wie überrascht ich eigentlich war. Also ich war überrascht, auch welche Relevanz Psygnosis gehabt hat, so auf die gesamte Spieleindustrie, zumindest in Großbritannien gemünzt.
In Europa.
In Europa, genau. Und was das für einen Erfolg schon in sehr frühen Jahren hatte. Gleichzeitig fand ich es aber auch relativ krass zu hören, unter welchen shady Umständen das teilweise so stattgefunden hat. Also so faule Tricks und ja, am Rande der Legalität hätte ich auch nie erwartet von so einer echten großen Softwarefirma. Aber naja, gut. Es waren halt die frühen 80er und es war der Wilde Westen, wie wir wissen. Am Ende ist Psygnosis für mich dennoch eines der herausragendsten und memorabelsten Studios beziehungsweise Publisher auf jeden Fall auf dem Amiga. Mhm. Dass es jetzt noch so viel weiter gereicht hat, war mir gar nicht so richtig klar. Ich habe das auch immer eher so für ein Amiga-Label gehalten.
Was natürlich auch mit dem Logo zu tun hat, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben.
Ja, total. Das hat einen ja wirklich angesprungen bei sehr, sehr vielen Spielen. Und ist einem insofern auch im Gedächtnis geblieben. Ja, und was die Masse an Spielen angeht, war ich auch wieder überrascht, dass die so, so viel gemacht haben. Umso überraschter.
Noch überraschter.
Noch überraschter war ich dann, als ich festgestellt habe, dass ich gar nicht mal so viele Spiele davon gespielt habe und dass ich auch gar nicht mal so viele Spiele von denen, die ich gespielt habe, gut fand. Habe ich auch vorhin schon kurz gesagt.
Ja, Lemmings
ist so eines der wirklich wenigen Titel, die ich wirklich, wirklich gut finde. Alles andere, ja, allenfalls irgendwie ganz nett.
Ich find's auch krass. Ich verbinde Psygnosis eigentlich auch eher so mit meinen Atari-Heimcomputerzeiten und hab die gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. So klar, Wipeout schon irgendwie noch, aber wenn ich auch meine Liste hier durchgehe, ich hab hier Sachen drinstehen, die haben G-Police gemacht noch, die haben Life Force Tanker gemacht, Ecstatica haben die rausgebracht, was hatte ich hier gerade noch angestrichen, Blast Radius, Roll Cage, das waren alles, okay, ihr seid keine PlayStation-Menschen, ne? Aber das sind alles Titel, die ich auch gerne gespielt habe, gerade auch so Sachen wie G-Police, Alter, was das damals für ein Ding war, was das auch
grafisch
für ein Brett war, so, ne? Oder Ecstatica, was ja auch so wunderbar eigen ist. Das gab's aber auf dem PC.
Die hatten doch auch so einen Wing Commander-Klon quasi, ne?
Ja, das müsste Blast Radius gewesen sein. Oder, wenn ich mich nicht vertue, was war das andere, was ich mir hier noch gemarkert hatte? Colony Wars war's.
Ja, das, genau, stimmt. Ja. Da habe ich auch Videos von gesehen und dachte, das hätte ich damals gerne gespielt. Das sah geil aus.
Ja, ich habe das auch gerne gespielt.
Ich war in der damaligen Zeit halt ein kompletter PC-Spieler, darum sind die ganzen PlayStation-Dinger halt alle an mir vorbeigegangen. Und es hat vielleicht auch noch mal was damit zu tun, dass die ihr Logo ja nun geändert haben. Es ist ja dieser Schriftzug verschwunden, die Eule, ne, wie auf meinem T-Shirt, ist nur noch das Gesicht gewesen. Ähnlich wie Gremlin Graphics das ja irgendwann gemacht hat, dieser sehr auffällige Schriftzug ist diesem grünen G, klein geschriebenes G auf gelbem Grund gewichen und darunter stand einfach Gremlin, war halt auch nicht mehr so memorabel, es war so ein bisschen beliebiger. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man Psygnosis ein bisschen aus den Augen verloren hat. Und hey, Roger Dean war nicht mehr dabei, was soll das? Naja, abschließend kann man glaube ich sagen, das Logo war's.
Das Logo war's.
Ist so.
Definitiv.
Oder?
Liebe Hörer, wenn ihr das auch so seht, ist es das Logo? Was verbindet ihr für Spiele mit Psygnosis? Sind wir uns da einig oder habt ihr da vielleicht ganz andere Vorstellungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst uns das gerne wissen. Lasst es uns auch gerne wissen, wenn es euch gefallen hat. Wir können an der Stelle nur uns erstmal bedanken, dass ihr es so lange mal wieder durchgehalten habt.
Ja, und damit haben wir es mal wieder.
Würde ich sagen.
Ja, geil. Ja. Dann
alles Gute zum Einstand.
Ja, genau. Denke, es hat mir wie immer viel Freude bereitet.
Ja, den werdet ihr jetzt öfter hören. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis in 14 Tagen. Und wie Philippe sagen würde,
schaltet auch nächstes Mal wieder ein.
Das war der Test.
Ich habe keine Ahnung, was Philippe immer sagt.
Weil du, okay, weil du deinen eigenen Podcast nicht hörst.
Also, nochmal.
Wie Philippe sagen würde,
bleibt im Drücker.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Da war ich doch nah dran.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Hätte ich das Gespräch brutal an mich gerissen, gehe ich euch auf die Nerven.
Nein, Alf, das sagt doch niemand.
Bringe ich vielleicht einen Haufen sinnloser Vorschläge ein oder falle ich jedem ins Wort? Habe ich jemals versucht, eine Rede zu unterbrechen?
Alf!